Liebe Freunde, liebe Freundinnen, es wird ernst. Wir heben heute ab. Gestern waren wir auf etwa 2500 Meter Höhe. Heute geht es Richtung 8000 Meter Höhe. Heute Abend sind wir auf 12000 Meter Höhe. Morgen auf 20000 Meter Höhe. Bitte gut anschnallen. Silke, bitte. Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind eine ganz große Gruppe heute Morgen. Wir haben zwei wunderbare Damen. Zuwachs, und ich möchte, dass die beiden Damen, die wir seit ein paar Jahren kennen, sich ganz kurz vorstellen. Rita von Bühler, steh kurz auf, sag uns, wenn du überhaupt, das weißt überhaupt, wer bist du? Weißt du, wer du bist? Wenn du weißt, wer du bist, sag uns in einer Minute maximal, wer du bist. Entweder mal sich zurückzuziehen oder mit Menschen zu sprechen oder beides zu tun. Und jetzt möchte ich auch kurz sagen, Ingeborg Niemann, sprechen Sie mit Christel Lanzenberger. Christel Lanzenberger ist seit 10 Monaten Witwe eines großen Mannes. Und ich möchte Sie bitten, Ingeborg, weil Sie ja gestern von Ihrem Schmerz geklagt haben, sprechen Sie mit Christel. Christel muss auch mit dem, ich nenne es gerne mit dem Ableben, mit dem Heimgang Ihres Mannes leben. Bitte sprechen Sie mit Christel Lanzenberger. Die Frau hat Format und mit der können Sie ganz klar sprechen. Zwei Witwen untereinander. Okay. Wir fangen an. Ich möchte Sie bitten, unser Paket in die Hand zu nehmen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung. Wir haben gestern eine Meditation gelesen. Ich habe Ihnen super Material vorbereitet. Ich möchte aber jetzt, damit wir sofort anfangen. Bitte? Nein, bitte nicht. Das Tageslicht so schön. In der Pause. Erinnere mich, in der Pause mache ich das. Magik. Sprich mich bitte in der Pause an. Also, Sie. Was? Rita von Bühler, ich möchte nochmal meine Spielregel, meine einzige Spielregel aussprechen. Frau Helene Köhn, meine Spielregel lautet: keine Zwischengespräche, weil mich das kolossal irritiert. Und nicht nur mich, sondern auch andere. Sie wissen, ich arbeite hier unter Hochkonzentration, atomreaktormäßig. Und daher möchte ich Sie bitten, wirklich mir den Gefallen zu tun, mir und Gott größte Aufmerksamkeit zu schenken. Und bitte auch nicht mal den Tischnachbarn fragen, wie viel Uhr ist es. Und wenn Sie nur in die Gruppe fragen, wenn Uli Treffert spürt, ich möchte wissen, wann hört er denn endlich auf, wann gibt es Kaffeepause, fragt uns. Genau. Denn ich möchte, dass Sie das verstehen, das irritiert mich einfach. Sie sehen ja, ich arbeite wirklich mit großer Konzentration und nehme jeden von Ihnen sehr ernst, Georg Stoll. Jeder ist bei mir wichtig, Sie sehen, wie ich die Namen auswendig kann. Dafür werde ich immer wieder geschätzt in Deutschland. Aber als Gegenleistung erwarte ich von Ihnen keine Zwischengespräche. Nicht einmal, wie geht's dir? Das können Sie alles in der Pause machen. Um 10:30 gibt es Pause, da können Sie reden, bis in die Ohren abfallen dem anderen. Aber während unserer Arbeit heiliger Gottesdienst, Wiebke, heiligster Gottesdienst. Und in die Gruppe jederzeit, aber bitte, Margit, nicht zu zweit. Also, Sie nehmen bitte Ihren Stoß und ich zeige Ihnen kurz, was ich da für Sie gemacht habe, mit ganz viel Liebe. Sie blättern bitte um nach der Meditationsgeschichte. Da habe ich Ihnen kopiert, und das werden wir immer wieder anschauen, was die Tora sagt zum Amt des Propheten. Die Strafe für falsche Propheten und Götzendiener, dort in 13 werden wir anschauen. Unten über wahre und falsche Propheten, das wird ja unser Thema sein, Charlie. Das habe ich für Sie extra kopiert, damit wir nicht lange in der Bibel blättern müssen. Dann blättern Sie um, Einweisung für den König habe ich für Sie auch kopiert, damit wir immer wieder schauen, was denkt denn die Bibel über den König nach? Wie sieht die Bibel das Ideal des Königs? Das werden wir immer wieder anschauen. Nicht jetzt sofort, aber im Laufe des Vormittags. Und dann blättern Sie um, wie heißt das letzte Blatt, Margit Reichle? Habe ich für Sie extra kopiert, damit Sie das als Kompendium in Ihren Unterlagen haben. Das nächste, Margit.
Anweisung für den König.
Nein, das nächste.
Das nächste.
Ja. Salomos Bundesbuch und König Jeroboams Götzendienst. Diese drei Blätter werden für uns ganz wichtig sein, damit wir verstehen, was passiert. Und ich habe Ihnen die deshalb kopiert, wie gesagt, damit wir nicht ständig blättern müssen in der Bibel. Das dürfen Sie mit nach Hause nehmen. Daran werden wir immer wieder arbeiten, um zu verstehen, was passiert eigentlich in der Bibel. Damit wir nicht ständig rumsuchen müssen, werde ich das immer wieder anschauen. Nächstes Blatt, was habe ich da, Christ Lanzi? Lanzi, was habe ich dahinter? Da habe ich für Sie... Was? Genau, da habe ich Ihnen in meiner elektronischen Enzyklopädie, meine artige Schwiegersache... Schauen Sie sich bitte an, was ich da noch für Sie kopiert habe. Und zwar aus einer elektronischen Konkordanz. Da sehen Sie oben, Ergebnisauswertung, ich habe eingegeben, Uli Treffert, welche zwei Begriffe? Kannst du gerade sagen?
Götter und Götter.
Ich habe Ihnen die wichtigsten Stellen, Rita von Bühler, damit Sie es auf einen Blick haben, ausgedruckt aus den beiden zentralen Büchern der Heiligen Schrift, nämlich Exodus und Deuteronomium, in denen Gott in sehr deutlichen Worten sagt, wie er Gott gegenüber Göttern und Götzen eingestellt ist. Und die Stellen sind Gold wert. Und ich habe sie aus den beiden zentralen Büchern Exodus und Deuteronomium genommen. Die werden wir auch immer wieder anschauen, damit Sie wissen, dass in der Tora, Tora sind die fünf Bücher Mose, Elfi, das wissen Sie. Die fünf Bücher Mose nennt man im engen Sinn Tora. Und in den fünf Büchern Mose wird eine ganz klare Absage erteilt an jedwede fremden Götter. Du sollst andere Götter nicht anbeten. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und das steht mehrfach da. Sie sehen, es sind insgesamt 50 Stellen. Die Zahl 17 heißt 17 mal Götter und insgesamt 50 Stellen. Nur damit Sie wissen, dass die Tora ganz klare Worte gesprochen hat. Und wir wollen ja heute darüber nachdenken, warum die Könige Israel immer wieder und immer wieder, Jivana, gegen diese Forderung Gottes opponieren. Das wird ja unser Thema sein. Wenn es in der Tora so deutlich steht, dass du keine anderen Götter anbeten sollst, auf den beiden Blättern, und das können Sie in der Pause bitte immer wieder anschauen, warum vergehen sich die Kinder Israels und die Könige Israels, sowohl im Nordreich als auch im Südreich, dagegen? Das wird ja unser Thema sein. Warum muss der Mensch immer wieder gegen Gott handeln, wenn Gott ihm in der Tora, in dem heiligsten Bundesbuch, das ein Jude haben kann, sagt, mach das nicht. Und zwar, Sie sehen an wie vielen Stellen. 50 Stellen. 50, die heilige Zahl 50. Und dennoch missachten es Menschen und treten auf diese Forderung Gottes mit den Füßen. Und darüber werden wir nachdenken. Okay, das legen Sie bitte wieder zurück in den Stoß. Und nun kommt unser Bibeltext. Haben Sie ihn? Das nächste Blatt. So, Buch der Könige, haben Sie das? Ja, genau. Sie haben das 16.1, da steht links oben 16.1. Haben Sie das?
Ja.
So, da schreiben Sie drüber, das heißt 1. Könige 16.1. 1. Könige 16.1. Haben Sie es? Bitte? Okay, da fangen wir an. Da wird gleich Thomas Ness uns vorlesen. Das ist der Anfang unserer Geschichte. So, ich habe ihn nochmal. Bitte kein Raunen. Ich denke, ich spreche doch klares Deutsch. Ich möchte bitten, einfach nur zuzuhören. Dann wird alles klar. Und keine Zettelwirtschaft bei sich rumzubauen. Es ist alles hintereinander für Sie geordnet. Sie sehen meinen Pfeil oben. Ich spreche eine deutliche Sprache. Sie nehmen einfach den Pfeil und da fangen wir an zu lesen. Sie schreiben drüber, 1. Könige, Martin Buber. Sie haben vor sich liegen die Martin Buber Übersetzung. Und ab Kapitel 16 fangen wir an zu lesen. Das ist Kapitel 16.1, Thomas Ness wird gleich vorlesen. Und es ist die Geschichte der Zerrissenheit des jüdischen Volkes im Nordreich. Rita, hast du es gefunden oder was buchtelst du darum? Ja. Also, wir sind in Kapitel 16, da lernen wir die Spaltung des Reiches, die immer weiter sich fortsetzt. Wir sind im 9. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Und ich möchte Sie ganz herzlich bitten, Europa zu verlassen innerlich. Wir sind im Orient. Die meisten von Ihnen waren schon einmal in Israel. Charlie wird das noch nachholen, mit Silke haben wir vereinbart. Und im Orient spielt sich im 9. Jahrhundert eine Katastrophe ab. König Salomo lebte früher, der war der große Sohn König Davids, und er hat sich an Gott vergangen. Den Text haben Sie ja vor sich liegen, in dem anderen Teil, im obersten Teil. Und mit dem Tod König Salomos, liebe Freunde und Freundinnen, wird das Reich zerrissen. Salomo hurt, holt sich Götzen an den Tempel, liegt mit fremden Frauen im Bett, mit denen er nicht im Bett liegen soll, Heidinnen. Und das empört Gott. Und Gott schickt ihm Achia den Schiloniter, einen berühmten Propheten, können Sie alles nachlesen, in der Bibel, nicht nur in den Text, die ich Ihnen gegeben habe. Ich lade immer wieder ein, bitte, Sie haben eine Tischbibel, auch in der Mittagspause mal zwischendurch ruhig reinzublättern. Es schadet nicht, wenn man in der Bibel liest. Darum möchte ich Sie auch bitten, in unserem Bibelseminar zwischendurch auch ruhig mal die Bibel zur Hand zu nehmen, die auf Ihrem Tisch liegt. Und in diesem Kontext wird eben beschrieben, dass nach dem Tod Salomos das Reich gespalten wird, weil Gott eben Salomo sagt, du hast dir meine Liebe verspielt. Du hast dir meine Liebe und meine Treue verspielt, weil du mit fremden Frauen ins Bett gehst und für sie noch Altäre aufbaust, die den Götzen dienen. Und das ist ein Skandal ohnegleichen. Darüber werden wir sprechen, warum so ein Mann wie Salomo zu so etwas imstande ist. Es ist unerhört, Margit, unerhört, dass ein Mann vom Format Salomo so etwas im Entferntesten, als er alt wurde, nicht beachtete. Kurzum, es geschieht weiter und weiter und im Kapitel 16 kommt es auf einen neuen Höhe- bzw. Tiefpunkt zu. Das ist das sogenannte Reich der Omriden. Wer hat schon mal den Begriff Omri gehört? Omri. Margit, du wirst hier Potenz bekommen. Omri war ein König im Nordreich, das werden wir gleich lesen, der eine völlig neue Dynastie bildete, Rita von Bühler. Und diese Omriden, wir werden den Begriff natürlich klären, sind der Anfang vom Ende des Nordreiches, der Anfang vom Ende. Und es eskaliert immer mehr, Frau Mimran. Was blättern Sie? Sie brauchen doch jetzt nicht zu blättern, bitte. Bleiben Sie beim obersten Blatt einfach. Es irritiert mich wirklich, wenn Sie darum fuchteln. Bleiben Sie bitte beim obersten Blatt 16.1, wo mein Pfeil ist. Da ist doch alles klar. 16.1.
Man muss schon dazu sagen, dass es nicht das Übersichtlichste ist. Also, um Sie mal ein bisschen.
Na ja, gut, aber wenn Sie Hochdeutsch verstehen, Herr Freund, und ich denke, Sie verstehen Hochdeutsch, dann habe ich Ihnen gesagt, da ist 16.1. Und wenn Sie genau zuhören und nicht in Gedanken woanders sind, versteht das jeder deutsche Mensch in meinem Seminar. Und ich möchte Sie jetzt bitten, einfach bei 16.1 oben zu bleiben. Warum fuchteln Sie alle darum, Frau Ingeborg? Aber alle haben es doch gefunden. Es irritiert mich wirklich, wenn Sie da wie Kinder rumfuchteln. Sage ich ganz hochdeutsch. Es irritiert mich. Und es verletzt mich. Ich möchte Sie bitten, nicht rumzufuchteln wie eine Dreijährige. Wir sind bei 16.1 oben. Und alle haben es aufgeschlagen. So, ist das nun geklärt? Bitte. Das stört mich einfach, diese Rumspielerei. Gut, dann komme ich an den, dann schauen Sie mit Ihrer Tischnachbarin. Schauen Sie mit Ihrer Tischnachbarin, ich gucke nachher. Vielleicht hat sich die Dame vorhin vertan, aber sie hat mir versprochen, die unsere Dame, dass sie es korrekt gemacht hat. Kann ja mal was verschoben sein. Aber ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie genau zuhören und dann gibt es keine Probleme. Das Paket ist sortiert. Was ist jetzt hier noch zu klären? Okay. Können wir bitte weitermachen? Können wir jetzt uns bitte hinsetzen? Es stört mich, diese Umlauferei. Ich möchte es wirklich aussprechen.
Ich möchte, ja,
ja, aber geht dazu. Jetzt bitte sitzen. Wir sind in 16.1. Frau von Bühler, das stört mich. Das stört mich kolossal. Also 16.1, das Reich der Umriden wird gegründet. Und Omri war ein König, ihr Lieben, des Nordreiches. Und dieser König des Nordreiches wird immer verfallener. Er treibt es noch heftiger mit Götzendienst. Und darüber wollen wir lesen und verstehen, was da passiert. Und jetzt möchte ich Thomas Ness bitten, oben für uns alle, und Sie sind so lieb, folgen dem Heiligen Text sehr konzentriert. Wir wollen hören, was da passiert. Darf ich Thomas Ness bitten?
Da geschah seine Rede zu Jehu Sohn Hananis über Rascha ein Sprechen. Dieweil ich dich aus dem Staub nicht aufschwingen ließ, dich als Herzog gab über mein Volk Israel, du aber bist in der Wegspur Jarobams gegangen, hast mein Volk Israel versündigt, mich durch ihre Sünden zu verdrießen. Fege nun ich aus hinter Rascha und hinter seinem Hause, gebe ich, dass dein Haus wird wie das Haus Jerobams Sohn Nebats. Was dem Rascha in der Stadt stirbt, fressen die Hunde, was ihm auf dem Felde stirbt, fressen die Vögel des Himmels. Das übrige Redewürdige von Rascha, was er getan hat und seine Herrschgewalt, ist das nicht aufgeschrieben im Buche Denkwürdigkeiten der Tage von Israels Königin? Bascha legte sich bei seinen Vätern hin, er wurde in Tirza begraben, sein Sohn Ela trat statt seiner die Königschaft an. Aber es blieb auch seine Rede durch Jehu Sohn Hananis, den Kündner für Bascha und für sein Haus, so um alles Böse sonst, das er in seinen Augen tat, ihn zu verdrießen, durch das Tun seiner Hände, dem Haus Jarobams gleich zu sein, so darum, dass er es erschlug. Im 26. Jahr der Jahre Assas, Königs von Jehuda, hatte Ela Sohn Baschas die Königschaft über Israel angetreten, in Tirza für ein Doppeljahr. Da machte sein Diener Simri, der Obere an der Hälfte des Fahrzeugs, eine Verknotung wider ihn. Er trank gerade in Tirza berauscht im Haus Arzas, der über dem Hauswesen in Tirza war. Da kam Sim herein und schlug ihn, tötete ihn. Im 27. Jahr Assas Königs von Jehuda, er trat statt seiner die Königschaft an. Es geschah, als er die Königschaft hatte, so wie er auf seinem Stuhl saß, erschlug er alles Haus Baschas. Er ließ ihm nicht einen Wandpisser übrig, so seine Erblöser, so seine Genossenschaft. Simri vertilgte alles Haus Baschas, das seiner Rede, die er für Baschar durch Jehu, den Kündner, geredet hatte, für alle Sünden Baschars und die Sünden seines Sohns Ela, die sie sündigten und mit denen sie Israel versündigten, ihn, den Gott Israels, durch ihren Tand zu verdrießen. Das übrige Redewürdige von Ela, alles, was er getan hat, ist das nicht aufgeschrieben im Buch Denkwürdigkeiten der Tage von Israels Königin? Im 27. Jahr der Jahre Assas, Königs von Jehuda, hatte Simri die Königschaft angetreten für einen Tag siebend in Tirza, während das Streitvolk Gibton, das der Philister belagerte. Das belagernde Volk hörte sprechen. Eine Verknotung hat Simri gemacht. Schon hat er den König erschlagen. Da königten sie, alles Israel, Omri, den Heeresobersten über Israel, an jedem Tag im Lager. Omri zog hinauf, und alles Israel ihm gesellt von Gibton, sie engte Tirza ein. Es geschah, als Simri sah, dass die Stadt bezwungen wurde, er kam in den Palastsaal des Königshauses, er verbrannte über sich, das Königshaus in Feuer erstarb, wegen seiner Sünde, die er gesündigt hatte, das in seinen Augen Böse zu tun, in der Wegspur Jarobams zu gehen und in seiner Versündigung, die er getan hatte, Israel zu versündigen. Das übrige Redewürdige von Simri und seine Verknotung, die er geknotet hatte, ist das nicht aufgeschrieben im Buch Denkwürdigkeiten der Tage von Israels Königen? Damals teilte sich das Streitvolk Israel zu Hälften. Die Hälfte des Volks war hinter Tibni, Sohn Ginats, hin zu Königen und die Hälfte hinter Omri. Aber das Volk, das hinter Omri war, wurde stärker als das Volk, das hinter Tibni, Sohn Ginats war. So musste Tibni sterben. Omri trat die Königschaft an. Im 31. Jahr der Jahre Assas Königs von Jehuda hatte Omri die Königschaft über Israel angetreten für 12 Jahre.
Ja, nächstes Blatt, genau.
In Tirza hatte er 6 Jahre Königschaft. Dann kaufte er den Berg Schomron von Schamer um einen doppelbaren Silbers. Er bebaute den Berg und rief den Namen der Stadt, die er baute nach dem Namen Schamers, des Herrn des Berges, Schomron Samaria. Aber Omri tat das in seinen Augen böse. Böser trieb er es als alle, die vor ihm waren. Er ging in aller Wegspur Jarobams, so Nebats, und in seiner Versündigung, mit der er Israel versündigt hatte, dass sie ihm, den Gott Israels, mit ihrem Tand verdrossen. Das übrige Redewürdige von Omri, was er getan hat, und die Herrschgewalt, die er betätigte, ist das nicht aufgeschrieben im Buch Denkwürdigkeiten der Tage der Könige Israels? Omri legte sich bei seinen Vätern hin, er wurde in Samaria begraben. Sein Sohn Achab trat statt seiner die Königschaft an.
Noch ein kurzes Stück vielleicht aus dem Munde von Jakob Schäfer. Achab, der Sohn, mit dem wir sehr stark zu tun haben werden, liebe Freunde, der Sohn Omris, Achab von Israel und Eliau der Künder, ab Vers 29. Jakob, bitte.
Über Israel hatte im 38. Jahr der Jahre Assas, Königs von Jehuda, die Königschaft Achab, Sohn Omris, angetreten. Achab, Sohn Omris, hatte 22 Jahre Königschaft über Israel in Samaria. Achab, Sohn Omris, tat das in seinen Augen böse, mehr als all die vor ihm. Es geschah, war es wohl ein zu leichtes ihm, in den Sünden Jarobams Sohn Nebats zu gehen, als er Isabel, Tochter Etbals, Königs der Sidonier, zum Weibe genommen hatte. Ging er hin und diente dem Baal, warf sich vor ihm nieder. Er errichtete eine Schlachtstatt dem Baal im Baalshaus, das er in Samaria gebaut hatte. Achab ließ die Pfahlfrau machen. Achab machte noch viel, ihn, den Gott Israels, zu verdrießen, mehr als alle Könige Israels, die vor ihm waren. In seinen Tagen baute Chiel, der Betheliter, Jericho wieder auf. Um Abiram, seinen Erstling, gründete er es. Um Sisgub, seinen Spätling, setzte er ihm die Pforten. Nach seiner Rede, die er durch Jehoshua, Sohn Nuns, geredet hatte.
Bis hier, genau. Erstmal, bis wir zu Eliau kommen, sprechen wir darüber. Bitte? Genau, was ist die Pfahlfrau? Was denken Sie, ich werde Ihnen gleich natürlich sagen, was das ist, was könnte das sein? Sie sehen ja, das ist eine eigenwillige Übersetzung von Martin Buber. Sie wissen, Martin Buber, habe ich deutlich hervorgehoben, arbeitet immer am Original. Aber Martin Buber versucht, das Hebräische zu verdeutschen, haben wir gestern Abend davor gehoben. Es geht ihm nicht um gutes Deutsch oder um wohlklingendes Deutsch, sondern es geht ihm um zutreffendes Deutsch. Was könnte hinter der Pfahlfrau stehen? Wer hat eine Vermutung? Achab führte den Baalskult ein, fürchterlicher Kult, werde ich Ihnen gleich erklären. Und auch die sogenannte Pfahlfrau. Wer hat eine Idee? Welche beiden Gottheiten, Götzen, waren damals im Nordreicher Freund sehr umgange? Es gibt zwei große Gottheiten im Nordreich, Bruderfreund. Welche meine ich? Sie dürften, richtig, die Asherah, die sogenannte Astarte. Und Martin Buber übersetzt die Asherah, können Sie dazu schreiben in Klammern, sind ja Ihre Blätter, Sie dürfen sich ja Notizen machen, so viel Sie möchten, es ist auch bewusst Platz rechts neben dem Text von Buber, das ist die sogenannte Asherah.
Astarte.
Die sogenannte Astarte, die wird im lateinischen Astarte genannt. Die Asherah. Die Asherah ist eine der ganz großen widerlichen Gottheiten oder Götzinnen im Nordreich. Da können Sie im Internet ganz viel finden. Asherah und Baal sind die größten Gottheiten im Vorderen Orient, liebe Freunde und Freundinnen. Baal ist das männliche Wesen und Asherah ist die Göttin, die große Muttergöttin, die im Norden Israels und vor allem in den vielen Nachbarstaaten Israels massiv verehrt wurde. Warum nennt Buber sie die Pfahlfrau? Buber sagt nicht wie Luther und die vielen anderen Übersetzer die Asherah, sondern er hat dabei eine bestimmte Vorstellung. Was denkst du, bitte?
Die Form.
Die Form, genau. Es ist ja ein weibliches Prinzip. Und diese Frau wurde an Pfählen immer wieder demonstriert. Man ging durch den Garten, wie durch unseren schönen Löwensteiner Garten, und man nahm Bäume oder ausgeholzte große Häuser und daraus raute man eine Frau heraus. Und die war an einen Pfahl gebunden. Und diese Pfahlfrau ist für ihn, Rita von Bühler, die Asherah. Das heißt, der Buber will, indem man nicht sagt, einfach nur Asherah, zeigen, welcher Kult damit praktiziert wurde. Man ging durch das Nordreich, man ging durch ganz Israel und durch die vielen Völker um Israel herum, insbesondere Phönizien. Phönizien ist heutiges Libanon. Phönizien ist das heutige Reich Libanon. Und dort wimmelt es, das ist das Reich der Sidonier, dessen Königin Isabel war. Isabel oder Isabel. Und dort gab es in Hülle und Fülle diese Pfähle, die Königin Asherah verkörpern, versinnbildlichen, vergegenständlichen sollte. Und Buber hat darüber nachgedacht, wie kann ich das ins Deutsche vermitteln, diese Asherah. Und darum war für ihn, Asherah ist ja ein weibliches Wort, im Hebräischen erkennbar durch den A-Laut, hat er diesen Begriff benutzt, weil sie eben verkörpert, vergegenständigt wurde durch massive Bäume und Gegenstände natürlicher Art, die angebetet wurden. Ja.
Der Totenpfahl, der geht ja auch in die Richtung.
Ja, nur der ist in einer anderen Kultur, richtig.
Eben, aber ein bisschen auch, ein bisschen
genau, genau. Jetzt muss ich Ihnen einen gewissen Input geben, damit wir verstehen, was hier passiert. Bitte konzentrieren Sie sich, ich möchte Sie ja wirklich nur mit viel Wissen beschenken, darum bin ich so insistierend, dass Sie mir zuhören, weil ich Sie einfach mit vielen Perlen beschenken möchte. Baal und Astarte waren eine grauenvolle Infektion, nenne ich das. Margit, eine Infektion des spirituellen Lebens der Kinder Israels und der umliegenden Völker im Vorderen Orient. Baal und Astarte. Wir werden die beiden Worte jetzt klären. Das Wort Baal, wer kann so viel Hebräisch, dass er uns erklärt, was Baal bedeutet? Rita von Bühler.
Der Edelmann heißt auch der
Baal. Richtig. Baal heißt wirklich der Eigner. Buber übersetzt das immer der Eigner, wenn Sie es bitte notieren, Hulda. Eigner, der Eigner. E-I-G-N-E-R, ein Eigner. Es ist auch ein Wort, das für den Mann einer Frau benutzt wird, aber sehr selten in der Bibel. Es ist erst modernes Deutsch, modernes Hebräisch. In der Bibel ist es überwiegend der Eigner.
Eigner.
Der Eigner. Das deutsche Wort Eigner. E-I-G-N-E-R. Der Eigner.
Der Eigentümer.
Genau.
Ja,
Eigner. Eigner in der Eigentümer im weitesten Sinn. Der Eigner von Macht natürlich. Und Baal wird zu einem Synonym für Götzendienst. Obwohl das Wort per se, ihr Lieben, nur bedeutet Eigner. Und ich habe für Sie mal Folgendes gemacht. Ich habe Ihnen in der Bibel mal nachgeschlagen, nur damit Sie wissen, wie brisant dieses Thema ist. Die Bibel, unsere Bibel, aus der das Christentum entstand, ich möchte das deutlich sagen, wimmelt vor Baal als Termini in ihrer Gesamtheit. Das heißt, das Land war so infiziert, sowohl das Nordreich als auch das Südreich, als auch Phönizien, als auch andere große Völker, wie das heutige Syrien und Irak. Überall gab es Kultstätten für den Baal und die Asherah. Und wir werden darüber nachdenken, warum konnte es zu solchen Entgleisungen kommen, dass es sogar Bezeichnungen gab Ortsbezeichnungen, die eben nach diesem Baal lauteten. Wer will, kann sich das in der Pause von mir besorgen. Wenn Sie im Internet mal eingeben, in elektronischen Konkordanzen, das Wort Baal, Sie werden merken, es wimmelt davon. Es gibt sogar im Heiligen Land, im Nord- und Südreich, jede Menge Städten. Baal Peor hatten wir ja gestern Abend, Sie erinnern sich, aus meiner chassidischen Geschichte. Wenn Sie aufmerksam waren und es bitte nicht vergessen haben, erinnern Sie sich gestern an die chassidische Geschichte, in der von Baal Peor die Rede war. Das kommt im Buch Numeri vor, längst vor dem Zerfall des Reiches. Das war eines der Exzesse des jüdischen Volkes im Numeri im 4. Buch Mose, Kapitel 25. Da trieben die Kinder Israels Sakralprostitution mit Nutten, mit Huren, am helllichten Tag, um den Göttern Peor, das war einer der Götzen im Land Kanaan, Peor zu treiben. Und Gottes Wut entbrennt natürlich und es kommt zu einer massiven Plage mit Blutvergießen, weil Gott einfach zutiefst verletzt ist über diese Lieblosigkeit, diese Unüberlegtheit und diesen verfallenen Götzendienst. Kurzum, der Baal, nenne ich ihn, war eine Infektion. Eine echte Infektion, die den gesamten Körper des jüdischen Volkes komplett infizierte. Ganz Israel wimmelte. Na, im Moment möchte ich bitte nicht gestört werden. Der ganz Israel wimmelte, wenn Sie bitte alles notieren, Asia. Ganz Israel wimmelte vor solchen Baal-Kultstätten. Und wir werden darüber nachdenken, wieso es dazu kommen konnte. Nur erstmal halten wir fest, es war etwas, was nicht nur begrenzt war, regional, sondern erstens, es war ausgebreitet auf ganz Israel, Nord- und Südreich, schon vor der Zeit der Könige, wie gesagt, Mosezeiten und frühere Zeiten noch, auch zur Zeit Abrahams, gab es Kultstätten und Eichen, Kulteichen, die späteren Pfahlfrauen wurden. Und immer wieder pendelt das jüdische Volk zwischen Gottesdienst, Annahme des jüdischen Gottes, des einzigen Gottes, Jakob, den es gibt, und Verfall in diese primitive, abgrundtief haltlose Anbetung von Götzen und Statuen. Und aus heutigen Ausgaben, das lohnt sich auch, wenn Sie im Internet ein bisschen mal Zeit sich nehmen wollen, wenn Sie unter Jewish Archaeology schauen, Archaeology in the Holy Land, werden Sie wunderbare, insofern hochinteressante, hochaufschlussreiche Ausgrabungen finden im Ingeborg Wimmermann, die uns bestätigen, wie stark das Volk infiziert war von diesem Kult. Es gibt heute Münzen, es gibt heute Stelen, es gibt heute Papyrusfunde, die wirklich bezeigen, dass ein Kult bestand in Bezug auf diesen Baal und in Bezug auf Astarte und die anderen Götter, die da heißen Milkom und Chemosh und Dagon. Einfach erfreulich, dass man so viele Funde hat und doch traurig, dass es dazu kommen konnte. Und unser Text sagt, wie gesagt, dass es zu einem Verfall kam. Es kommt zu einem Verfall, Sie haben ja eben die Worte von Thomas Ness gehört. Es ist eine Zeit der Dekadenz. Eine grauenvolle Zeit. Ein König ist schlimmer als der andere. Und dieser Omri, ich werde gleich das Wort klären, ist der Höhe- oder Tiefpunkt dieses Verfalls. Und Sie sehen ja, es wird betrogen und es wird ins Konspiriert, nennt man das. Wenn Buber spricht, er verknotete eine Verknotung, heißt das im Hebräischen, er konspirierte. Buber gibt ja immer die Begriffe wortwörtlich wieder. Diese Verknotung, von der eben die Rede war, ist eine Konspiration, modern Deutsch gesprochen. Das heißt, es wird intrigiert und es wird konspiriert und es wird gestohlen und es wird gesündigt, dass es einfach nur grauenvoll ist. Und dennoch ist es die Heilige Schrift, haben wir gestern Abend betont. Und dennoch und mit dem wirkt Gott hinein in dieses gigantische Geschehen. Omri, was bedeutet das Wort Omri? Sie wissen, wir sind derzeit im Hebräischen in der Omer-Zeit. Was ist die Omer-Zeit, Giovanna? Das haben Sie bei Frau Graf gelernt.
Man zählt die Tage bis zum Schabbat.
Wunderbar, Dankeschön. Wir haben im Moment die Omer-Zeit, Jesus hat das auch gekannt, natürlich jeder Jude. Das sind 49 Tage, Charlie, zwischen dem Pesachfest und dem Schabbatfest, zwischen Pesach und dem Pfingst oder dem Geistfest. Jeden Tag zählt man bis komplett 49 Tage, sind Rita. 49 Tage. Und diese Zeit nennt man Omer. Aus der Bibel kommt dir das Gebot natürlich. Du sollst 7 vollständige Woche zählen. Sie hatten ja schon ihr Pfingstfest dieses Jahr. Wir Juden haben das noch am 12. Juni, weil wir dieses Jahr ein Schaltjahr haben. Das jüdische Pfingstfest ist am 12. Juni und am 13. Juni, denn wir haben ein Schaltjahr, aber wir zählen jeden Tag, jeden Abend, einen Tag in der Omer-Zeit. Was bedeutet das Wort Omer? Omer kommt, wer es im Hebräisch schreiben will, ist Ein Wav Mem Reish, wer ein bisschen Hebräisch kann oder will. Ein Wav Mem Reish. Omer kommt von einer Garbe. Omer ist die Garbe. Die Garbe auf dem Felde. Denn die Menschen damals waren landwirtschaftlich orientiert, Helene Köhn. Und diese Menschen banden Garben der ersten Gerste. Der ersten Gerste, weil zur Zeit Pesachs die allererste frische Gerste reif wurde. Und diese Gerste wurde gebunden und man musste sie am Pesachfest, am ersten Tag des Pesachfestes, vor Gott als Schwingopfer im Tempel anbringen. Das war ein Gebot Gottes. Die erste zarte Gerste wurde geopfert als Dank für die im Land gefundene erste Gerste. Sie wissen, die Menschen in der Bibel, und wir sind alle bitte jetzt in der Zeit der Bibel, 9. Jahrhundert vor, wir sind nicht in der Hohenlohe und wir sind nicht im Schwäbischen, sondern wir sind jetzt bitte alle im Orient, 9. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Und da leben die Menschen überwiegend von Landwirtschaft. Und Weizen und Gerste sind lebenswichtige Produkte der Menschen. Ohne Weizen, ohne Gerste kann der Mensch nicht leben. Und ohne Schafe natürlich auch nicht. Aber die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte sind Weizen und Gerste. Es gibt keinen Roggen, es gibt keinen Hafer. Es gibt nur Weizen und Gerste. Und zu Pesach, dem Fest der Befreiung aus Ägypten, wird das erste Getreide in Gestalt eben der Gerste in den Tempel gebracht und als Omer, als Garbe, eine Garbe, in der verschiedene Halme gebunden sind. Am 49. Tag ist die Garbe vollständig reif, dann beginnt auch die Weizenernte übrigens und der Mensch freut sich einfach. Der Orientale ist Gott dankbar, Christel Lamsee, dass er diese Gaben bringen darf vor Gott. Und um sich vorzufreuen auf den Höhepunkt des Shavuot-Festes, Pfingsten, sogenanntes Pfingsten, Pfingst kommt ja von Pentecostes, 50. Tag, Jakob, wird jeden Tag gezählt, ein Tag in Omer, bis diese Garben vollständig reif stehen auf dem Feld. Sie kennen ja, sind ja auch manchmal auf Feldern, und dann sehen Sie, wenn die Garbe so groß steht mit ihren vollen Ehren, und so müssen Sie sich vorstellen, der Orientale lebt davon, er braucht das. Und wenn er sieht, wie die Garbe wächst und jeden Tag ein bisschen größer wird, dankt er seinen Herrn, Gott, Adonai, und zählt diesen Omer, weil er sagt, wieder ein Tag führt mich näher heran an die Ernte, an der alle großen Ehren reif stehen werden und ich Brot backen kann. Das nennt man die Omerzeit. Und dieser Omri ist nach dieser Omerzeit genannt. Und Omri heißt wirklich der Garbenbinder. Wenn Sie das bitte notieren. Omri ist ein Mann, der per se einen sehr schönen Namen hat. Der Garbenbinder oder der Zusammenführer. Sie sehen, wir machen hier sehr tiefe Arbeit, Bruder Freund. Es wird immer tiefer, darum bitte ich Sie ja so konzentriert zu arbeiten. Sonst entgehen Ihnen ja die Perlen, mit denen ich Sie beschenken möchte. Also, Omri ist ein Mann, der einen sehr interessanten Namen bekommen hat. Omri heißt mein, streng genommen, mein Garbenbinder. I ist am Ende immer mein, Possessivpronomen mein. Mein Garbenbinder oder mein Zusammenführer. Er führt ja die Ehren zu einer Garbe zusammen. Dieser Mann hat einen Namen, der hochambivalent ist. Der Name ist per se etwas Schönes, denn es spielt ja auf die Omerzeit an, lieber Jakob. Aber dennoch hat er eine Ambivalenz, weil er machtbesessen ist. Und das Wort will ich Ihnen auch erklären, weil wenn Sie verschiedene Garben in ein Paket zusammenführen, hat das ja mit Machtkonzentration zu tun. Ich weiß nicht, wie gebildet Sie sind. Wissen Sie, was das Wort Faschismus bedeutet? Wie das Wort Faschismus ursprünglich in Italien entstand? Wer ist hier gebildet, Herr Freund? Wer weiß, was das Wort Faschismus im ursprünglichen Sinn bedeutete? Was ist das?
Ja, das ist dasjenige, was alles andere zusammenhält.
Genau, das ist es. Die Faszie, die Kompartiment, pass auf, wenn Sie gebildet sind, und sonst werde ich Ihnen teilen, das Wort Faschismus hat Adolf Hitler nicht erfunden und hat auch Benito Mussolini nicht erfunden.
Er hat es aber publik gemacht.
Aber es war längst etwas aus dem Römischen Reich, wenn Sie es bitte notieren, das ist genau das Thema Omri, Uli. Im Römischen Reich gab es die Faszie. Faszie heißt, man nahm Speere, beziehungsweise große Machtkennzeichen, und bündelte sie zusammen zu Faszie, zu bündeln. Dahinter waren auch einzelne Ehren, die man band als Zeichen der römischen Macht. Die römischen Macht, wenn Sie im Internet schauen, die römischen Herrscher hatten ein Insignium, das war ein großer Korb gefüllt, entweder mit großen Ehren oder mit Pfeilen. Und damit wollten die römischen Herrscher ihre Machtkonzentration dokumentieren. Und das nannte man Faszie. Das waren Körbe oder eben Behälter, siehe, in denen sie ihre Pfeile hineinlegten oder große, spitze Gegenstände und dem Volk dokumentieren, alle Macht gehört mir, dem römischen Kaiser. Dadurch entstand dann durch Benito Mussolini und später eben durch Adolf Hitler der Faschismus als Ausdruck natürlich eines degenerativen Prozesses, der aber auch die Machtkonzentration aller Ehren, aller Speere, aller Spitzen in einem Korb ausdrücken wollte. In Italien unter Benito Mussolini nannte man das Fasci di Combattimento. Das waren Kampfeinheiten, die hochkonzentriert unter Benito Mussolini zusammenwirken mussten. Kommt aber, noch mal ganz kurz, aus der Zeit des Römischen Reiches, in der es noch nicht faschistisch gemeint war, sondern sollte einfach nur die Konzentration aller Macht in Händen des römischen Kaisers dokumentieren. Und Omri hat etwas Vergleichbares, habe ich mir bewusst gemacht. Omri ist zwar der Garbenbinder, was ja per se etwas Wichtiges im Land der Landwirtschaft, zu binden, um dann zu lesen und dann zu ernten, aber er hat diese Ambivalenz in sich. Omri hat zwar einen schönen jüdischen Namen, Omer, hat aber auch dieses Machtbesessene, wenn Sie es notieren, Frau Wagner, ne? Er hat dieses Machtbesessene, alle Macht muss in seinen Händen sein. Und das ist ein Punkt, der für unsere Arbeit ganz wichtig ist. Die Ambivalenz der Könige Israels, wenn Sie es gerade notieren, Silke, die Ambivalenz der Könige Israels. Sie haben zwar schöne jüdische Namen wie Omri, Omri kommt ja von dem Namen Omer, aber haben in sich dieses Ambivalente, diese Schattenseite, dass sie alle Macht in sich konzentrieren oder in sich bündeln wollen. Und das führt zu katastrophalen Fehlentwicklungen oder zu Entgleisungen. Jetzt kommt die Assyrien. Richtig, richtig. Der König hatte alle Macht in der Hand, das werden wir noch ansprechen. Gut, dass du fragst, ich jetzt noch gesagt. Der König war, wir werden es nachher lesen in dem Text, den ich gegeben habe, der König war der Repräsentant des Königtums Gottes auf Erden. Der König wurde von Israel gewünscht, zur Zeit der, wissen Sie, wann er gewünscht wurde? Genau, unter Samuel. Und der Samuel schreibt das Volk nach einem König und wünscht einen Machthaber, so wie alle anderen Könige Israels. Gott gewährt ihm, bitte jetzt nicht so, nicht im Dialog mit mir stehen, sondern wir sind ja mit anderen zusammen. Ich erkläre es kurz. Das Volk schreit nach einem König, nachzulesen im 2. Samuel 10, im 1. Samuel 10. Und Gott gewährt diesen Wunsch und spendet ihm einen König, nämlich den König Saul und später König David. Der König hat, das habe ich Ihnen abgedruckt, nach bestimmten Regeln im Volk zu arbeiten. Er ist ein König nach dem Willen Gottes und hat den Willen Gottes, nämlich das Gebot Gottes, die Vorschriften Gottes, den Dekalog umzusetzen. Das machen die ersten Könige Israels, ihr Lieben. Saul, David und Salomo, die ersten drei Könige Israels, machen das zu einem gewissen Grad, bevor sie anschließend verfallen. Saul, Shaul, David und Salomo, die ersten Könige Israels, halten sich im Großen und Ganzen, halten sich überwiegend an die Vorschriften Gottes. Aber bei Salomo kommt es eben, wie ich vorhin erklärt habe, zu einem Entgleiten. Er hält sich nicht mehr an das, was ich Ihnen vorhin abgedruckt habe, Deuteronomium 17, an die Königsvorschriften der Bibel, sondern er verfällt in einen Götzendienst, der katastrophal ist. Der katastrophal ist, weil er Gott damit äußerst erzürnt. Bitte.
Also wie sehr das Symbol der gebündelten Ähren in Israel bekannt war, beweist eine Münze von Pontius Pilatus aus dem Jahr 29 unserer Zeitrechnung. Auf dieser Münze sind drei Ähren abgebildet. Eine senkrechte in der Mitte und rechts und links zwei geknickte. Die drei sind zusammengebunden und sie sollten symbolisieren, dass das Römische Reich für die Ernährung des Volkes Sorge trägt. Und diese Münze war Anlass für die Geschichte vom Sämann, das Gleichnis vom Sämann bei Jesus. Denn Jesus hat diese Münze gekannt und auch in der Hand gehabt. Und dokumentiert nicht, der Kaiser bündelt die Ähren und ernährt das Volk, sondern Gott, die eine, die auf den guten Acker fällt und senkrecht.
Wichtiger Beitrag. Kurzum, wir haben insofern einen sehr schönen, Dankeschön, Roswitha. Wir haben einen Prozess, in dem der König Machtmissbrauch, Ingeborg, wenn Sie so lieb sind, dokumentiert. Die Könige sind zwar von Gott beauftragt, wenn Sie sich an die Geschichte erinnern und den Text nachher in der Pause lesen, die Könige Israels sind von Gott autorisiert, im Land zu wirken, aber sie sind immer untergeordnet Gott gegenüber. Ich wiederhole, die Könige Israels, alle Könige, die Könige des Nordreichs als auch die Könige des Südreichs, sind Satrapen, nannte man das früher im Mittelhochdeutschen. Satrapen waren Beauftragte Gottes, um im Volk Gottes Gegenwart zu repräsentieren. Letztlich auch die Priester. Wir werden ja noch sprechen über Priester und Propheten. Alle, ich kann sie gleich mal nennen, alle drei großen Ämter, wenn Sie es bitte notieren, Gudrun, alle drei großen Ämter im jüdischen Volk, Priester, Propheten, Könige, wenn Sie es bitte festhalten, Priester, Propheten, Könige, waren Beauftragte Gottes für die soziale und für die sakrale Ordnung in der jüdischen Gesellschaft. Ich wiederhole, damit es ankommt, Priester, Propheten, Könige sind die drei großen Ämter im jüdischen Volk. Und alle sind von Gott bestallt, dieses schöne mittelhochdeutsche Wort, bestallt um eine Hierokratie, nennt man das. Eine Hiero mit H-I-E-R-O-Kratie. Buchstabiere noch einmal. Heinrich, Ida, Emil, Richard, Otto. Hierokratie, griechisch, Hieros, heilig, Kratein, herrschen. Eine Hierokratie oder Theokratie, eine Herrschaft nach heiligen Grundsätzen Gottes zu stiften. Ich wiederhole, das jüdische Volk ist nach dem Ideal der Bibel eine Hierokratie oder eine Theokratie. Und ich möchte Sie bitten, diese beiden Fachbegriffe aufzuschreiben. Hiero habe ich nun zweimal diktiert und Theo kennen Sie ja von Theologie, Ingeborg, nicht wahr? T-H-E-O, Theokratie und Kratein heißt jüdische Herrschaft. Das Ideal des jüdischen Volkes ist dokumentiert in Exodus 19,5. Ihr sollt, wer kann mal den Satz gerade aufschlagen? 19,5, bitte die Bibel gerade aufmachen. Margit Reichler ist so, Exodus 19,5. Margit Reichler hat die Stelle gefunden? Nee. Dann gewähre ich dir noch eine Minute. Wer, die Deborah hat sie nämlich elektronisch, die kann sie am allerschnellsten finden. Okay, dann machen wir es. Ja, willst du vorne mal fragen in der Rezeption in der Pause? Okay. Ach so, Moment, dann habe ich das verwechselt. Moment, dann liest noch mal den nächsten Satz. Den nächsten Satz. 19,6.
Aber ihr sollt mir sein, ein Königreich,
ja, genau,
und ein heiliges Volk. Ich
das reicht. Noch mal den Satz, der ist entscheidend. Ist das 19,5 oder 19,6?
19,6.
19,6, schreiben Sie auf. 19,6, Margit, noch mal.
Den aber ihr sollt mir sein, ein Königreich von Priestern und ein
heiliges Volk. Das ist der entscheidende Satz. Ihr sollt mir sein, ein Königreich von Priestern, zu deiner Frage ersiehe, ein heiliges Volk. Das ist das Ideal des jüdischen Volkes. Wenn Sie es bitte festhalten, Exodus 19,6. Ein heiliges Volk, Mamlechet Kohanim. Wir alle sind berufen, heilige Priester Gottes zu sein. Im Zweiten Testament wird das ja intensiv ausgeweitet. Ein heiliges Volk von Priestern, ein heiliges Volk am Kadosch. Das ist das Ideal des Judentums. Und dieses Ideal musste auch der König verkörpern. Und die Propheten und die Priester. Die Priester sind in der Zeit ihrer Entstehung durch Mose und Aaron nur Angestellte Gottes. Sie sollen dem Volk dokumentieren, Rita, dass letztlich das ganze Volk ein Heiligtum für Gott sein soll. Das ganze Volk soll ein Heiligtum für Gott sein. Sie sehen ja, nach diesem Ideal sind wir alle berufen, Gott als unseren Hohepriester, als unseren höchsten Priester, als unseren höchsten König zu akzeptieren. Und wir alle sind im Tempel Gottes berufen zu wirken. Und noch ein Satz, es gibt noch einen schönen Satz. Exodus 25,8 wird uns auch die Rita oder die Margit vorlesen. Exodus 25,8 im gleichen großen Buch Exodus, auch zu dem Thema, wie Gott sich den Tempel und den Gottesdienst Israels vorstellt. Wilma Wagner, haben Sie es gefunden? Nochmal laut, Rita. Und jetzt große Rita von Bühler. Was ist an dem Satz merkwürdig? Ich sage dir gerade nochmal für Sie. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham im Hebräischen. Es heißt im Hebräischen, sag den Kindern Israels, Gott spricht zu Mose, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, dass ich in ihnen wohne. Was ist an dem Satz merkwürdig, Wiebke? Wenn du den Satz hörst, Gott sagt Mose beim Bau des Stiftzeltes, sag ihnen, sie sollen mir ein Zelt bauen, dass ich in ihnen wohne. Was ist an der Satzkonstruktion, Wiebke, Noah, nach deinem Gefühl nicht stimmig? Genau, wie müsste es eigentlich lauten? In ihm wohne, im Tempel, in ihm. Wenn ich dir sage, Wiebke, bau ein Haus und wohne darin, dann ist es doch richtig. Es wäre doch komisch, wenn ich dir sage, bau in Weibersbrunn oder in Weinsberg ein Haus, dass du in ihnen wohnst. Der Satz stimmt doch so nicht. Richtig, genau. Kannst du es erläutern laut? Richtig, genau. Wiebke Noah hat es erfasst, wenn Sie es bitte notieren. Der Tempel, wir sind an einem ganz wichtigen Punkt angelangt, sogar der Tempel Israels ist nur ein Mittel zum Zweck. Gott bittet zwar Mose, den Tempel zu bauen, aber Gott will nicht eingesperrt werden in irgendeinen dunklen Kasten, sondern Gott will, dass er in der Gemeinschaft Israels, Christel, wohnt und der Tempel nur ein Symbol wird für die Präsenz Gottes. Wir haben zwei wichtige Sätze eben genannt, 19,6 und 25,8. Gott will, dass die gesamte Gesellschaft ein Heiligtum wird. Wir alle sind aufgerufen, Diener Gottes, Priester zu sein, heilig. Nicht nur die wenigen Priester, die im Tempel arbeiten. Und zum Zweiten ist der Tempel in Israel nur ein Bild, ein Symbol für die Vorstellung Gottes, dass das ganze Volk ein Tempel wird. Paulus baut das auch aus. Ihr seid der Tempel des Herrn. Paulus ist Jude. Der kennt das. Und an diesem Punkt gibt es immer wieder, wenn Sie es bitte erstmal notieren, Spannungen. Weil die Könige Israels Macht besessen werden und denken, wenn ich doch schon Macht habe, dann übertreibe ich es und vergesse diese Vorschriften Gottes. Und das ist eines der ganz großen Dilemmata im ersten Buch der Könige Assyrie und auch im zweiten, dass die Könige Israels Macht besessen werden. Wenn man dir Macht gibt, Assyrie, solltest du mit Macht umsichtig und vorsichtig umgehen. Aber die Könige Israels sind verblendet. Sie sind verblendet von ihrer Macht, sind verführt durch den Kult, den sie in anderen Ländern sehen, grauenvollen Kult, und denken, wir können das auch machen, obwohl Gott ihnen in Exodus, wie ich eben ausgeführt habe, und in anderen Stellen deutlich sagt, nein, meine Süßen, so nicht. Ich bin der oberste König, ich bin der oberste Priester, und ich gebe euch als Lehen, auch ein schönes mittelhochdeutsches Wort, als Lehen das Land und das Amt, unter der Maßgabe, dass ihr euch nach mir und meinen Vorgaben richtet, das sehe. Aber die Könige Israels vergessen es. Vergessen es, missachten es und verletzen diese Vorschriften Gottes.
Im Volkssund übersetzt auch im Gesetz, dass ich in ihrer Mitte wohne. Das heißt,
ja.
Also nicht in ihnen, sondern in ihrer Mitte.
Es kommt aufs Gleiche aus. Das eine ist hellgrün, das andere ist dunkelgrün. Aber es geht darum, dass es im Volk ist, Margit. Ist das angekommen? Ist das bei Ihnen angekommen, Helene?
Ja.
Gott will in unserer Mitte und nicht in einem dunklen Kasten eingesperrt werden. Und die Könige Israels und viele Priester zur Zeit der Könige, die eben nicht Gott folgen, denken, Hauptsache Gott ist in seinem Tempel drin, Hauptsache wir bringen ihm seine Opfer und dann wird er schön still sein und uns treiben lassen, wie wir es treiben wollen. Und das ist die Verblendung. Das ist die katastrophale Verblendung. Zurück zu Omri. Omri ist der Garbenbündler. Wir haben es aus. Bitte kurz.
So, Herr, die
Bundeslade steht im Tempel. Die steht im Tempel, steht ja noch viel mehr im Tempel. Aber sie ist nur ein Symbol, als Shivana. Nur Symbol. Gott will nicht, das steht immer wieder in den Propheten, die wir ja anschauen werden in den nächsten zwei Jahren. Gott will nicht eingesperrt werden in irgendwelche kleinen Kästen, sondern Gott will zwar angebetet werden im Tempel, aber der eigentliche Gottesdienst spielt sich außerhalb ab. Der Gottesdienst ist im Leben, darum bin ich ja unser Seminar hier im schönen Löwenstein, Gottesdienst. Was ich mit Ihnen mache, darum bin ich so erregt, ist Gottesdienst. Ich mache mit Ihnen nicht irgendwelche Literaturlesungen, sondern ich mache mit Ihnen hier am heiligen Tag, den Jesus und alle Juden liebten, heiligen Gottesdienst. Was ich hier mit Ihnen mache, ist für mich noch heiliger als der Dienst in der Synagoge. Darum bin ich heute nicht in der Synagoge, weil ich mit Ihnen hier Synagoge mache, Ort der Versammlung, Ort der Begegnung. Und so war der Tempel auch zur Zeit der Bibel immer wieder, ihr Lieben, aufgefasst. Man sollte Gott natürlich die Opfer bringen und die Bundeslade stand im Tempel, aber es durfte nie ein Selbstzweck werden. Und die Kinder Israels haben oftmals dazu tendiert, die Bundeslade anzubeten und Opfer zu bringen und draußen in der Gesellschaft die letzten Verbrecher zu sein. Und das will Gott nicht. Bitte.
Thomas. Ja, gerade bei der Bundeslade wird ja in der Tora die Symbolik ganz genau erklärt,
ja,
wo Gott sagt, Moschee, ich spreche zu dir aus diesem Zwischenraum zwischen den beiden Cherubim, die sich anschauen.
Ja.
Also da, wo eigentlich nichts ist, nichts Gegenständliches.
Ja. Ja.
Da ist nur, wo die Blicke sich kreuzen von den beiden Engeln.
Ja. Ja.
Und von dort heraus, aus diesem Nichträumlichen,
ja,
spricht dann Gott zu Moschee.
Ja.
Also richtig. Das ist genau eben nicht dieses Materielle, nicht das Gegenständliche, sondern eigentlich Begegnung.
Richtig, genau.
Begegnung spricht.
Genau. Zurück zu Omri, Wiebke. Omri.
Also
laut Wiebke, kannst du eine Idee? Ich höre dich nicht.
Es gab das Südreich und Nordreich.
Ja.
Und das Nordreich hat ja nicht Jerusalem. Die hatten ja dann kein Tempel mehr.
Richtig.
Und deswegen haben sie ja in Samaria oder eben Bethel oder Dan solche,
wunderbar,
Tempel gemacht.
Richtig.
Dann, wenn es auf den Tempel nicht ankam, dann war Gott dann sauer, dass da noch ein Tempel war. Ich meine, es war ja auch nur ein Symbol.
Ja. Gut, gute Frage von unserer Wiebke Noah. Es gab im Südreich den Tempel, Bruder Freund. Im Südreich, in Jerusalem, stand der Tempel. Das Heiligtum, das Gott vorgab. Und Jeroboam, König Jeroboam, habe ich ihn auch abgelichtet, hat ja eine neue Kult, zwei neue Kultstätten eingeführt, nämlich im Nordreich und im Südreich. Er hat in Bethel und in Dan, im Nordreich, zwei neue Kultstätten eingeführt und hat auch Kälber aus Gold gegossen, eingeführt, die angebetet werden sollten. Die Frage ist von Wiebke Noah, wenn ich doch sage, dass der Jerusalem, der Jerusalemer Tempel das Heiligtum des jüdischen Volkes nur symbolische Bedeutung war. Warum verletzt es Gott, wenn ein Mensch, der König Jerobam, das ist der Nachfolger von König Salomo, der im Nordreich ebenfalls Exzesse treibt, das ist derjenige, der den ganzen Verfall beginnt, steht hier oben da, das ist der Jerobam ben Nevat, der gründet ja diesen Verfall von Gott. Warum empört sich Gott, wenn dieser König eigenmächtig sagt, ich möchte eine eigene Kultstätte im Nordreich aufbauen, weil ich diesen Egoman habe, ich bin Egoman, und ich entscheide, dass es im Nordreich zwei neue Kultstätten gibt und ich bete Kälber aus nacktem Metall an. Warum empört das Gott? Elfi?
Den Kälbern, klar, das ist nicht Gottes,
ja. Das Gleiche ist bei den beiden. Elfi, was denkt Elfi? Was denkst du?
Ich dachte einfach wirklich.
Ja, aber ich möchte trotzdem, dass wir miteinander im Dialog sind. Was denkst du, Elfi? Ich will ja niemanden blamieren, den ich aufrufe. Ich will sie ja nicht blamieren. Sondern was denken Sie, warum empört es Gott, wenn ein König Jerobam sagt, ich entscheide mich, ich möchte nicht, dass alle Juden nach, steht auch in der Bibel deutlich, er sagt, ich will nicht mehr, dass die Juden nach Jerusalem pilgern, ich will in meinem Nordreich ein eigenes Jerusalem haben. In mir passt das einfach, sagt er. Ich gehe nach Bethel, Bethel ist nicht weit von Jerusalem, war übrigens immer schon eine alte Kultstätte, eine heidnische Kultstätte, er baut sie aus, steckt dort Millionen hinein, Shekalim, Shekel, und sagt, ab heute entscheide ich, dass dort ein neuer Kult praktiziert wird. Und weil er es nicht genug kriegt, teils nicht voll kriegt, geht er an den Norden des Reiches, an die Nordgrenze, dann, das ist an der Grenze zu Syrien, sagt, ich treibe es noch weiter, ich bin immer noch nicht zufrieden, ich baue dort eine weitere Kultstätte und dort mache ich genau, was ich will. Und weil er immer noch nicht zufrieden ist, nimmt er noch zwei Kälber und sagt, so, das sind eure Götter. Das ist Exzess, grauenvoll. Und er sagt dem Volk genau das, was seinerzeit Aaron sagte, als die Kinder Israels ja eben Mose nicht am Berg sahen, das sind deine Götter, die dich aus Ägypten befreiten. Ab Exzess pur. Und jetzt möchte ich von Ihnen einfach, dass Sie mit mir denken. Weil wir ja ein jüdisches Lehrhaus sind, in dem wir alle miteinander denken. Es geht nicht darum, jemanden zu blamieren. Sondern warum ist das in den Augen Gottes ein Skandalon? Ein echter Skandalon. Rita von Bühler?
Du sollst dir kein Hilfe,
genau,
irgendein Leibes machen.
Richtig. Ja. Richtig, genau. Und wenn Gott sagt, und da wurden natürlich auch Bilder aufgestellt, Wiebke, da wurden auch Bilder aufgestellt. Das war ja nicht nur einfach so eine brave Stätte, wie so ein Meditationsraum, in dem du einfach die Hände in den Schoß legst. Sondern da wurde es getrieben, dass die Wände wackelten. Natürlich wurden dort auch Ascheras aufgestellt. Und natürlich gab es dort Priester, die Gott nie bestellt hat. Und Gott sagt, wie Rita von Bühler sagt, ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten befreite. Das steht im Dekalog deutlich, in zwei Stellen in der Bibel. Und der König von Israel, noch dazu ein Mann, der von Gott in sein Amt eingeführt wird, sagt, l'état c'est moi. Wie der absolutistische König von Frankreich. Ich entscheide, was hier passiert. Omri macht das einfach. Und Jerobam von Nevat beginnt das. Und das will Gott nicht. Das nennt man auf Deutsch Hybris. Wenn Sie es bitte notieren, Wiebke, zu deiner Beantwortung deiner Frage. Hybris mag Gott nicht, Wiebke.
Aber auch die kriegt man, wir haben es jetzt auf die Kälber und auf die Asaden an. Wir haben es auch an, dass es lediglich ein zweiter Tempel war.
Richtig.
Der auch zuerst Gott dienen soll.
Ja.
Also jetzt im Tempel an hat man das ja auch ausgegraben.
Richtig.
Und es war, das sah aus wie der Tempel in Jerusalem. Also
ja.
Genau. Altar,
richtig.
Altar,
ja.
Ohne die Götzen.
Und warum will Gott das nicht? Warum will Gott?
Jetzt mal ohne die Götzenbilder, warum will Gott was dagegen haben, wenn sie dort eben verehrt?
Warum? Warum nicht? Erstens gab es dort auch schon, gab es auch Kult, es gab auch Kultgegenstände. Und zweitens, Deborah?
Ja, ich kann mir vorstellen, wenn Gott eine Anordnung quasi getroffen hat und gesagt hat, das ist der Platz, dann ist es dem König nicht gestattet, eigenmächtige Entscheidungen.
Richtig. Dann, genau, Thomas?
Es geht um die Einheit des Volkes Israel.
Richtig.
Die dreimal im Jahr zu einem Pilgerfest sich an einem Ort versammeln.
Genau, genau.
Weil das Volk zerfällt in seiner, sagen wir mal, spirituellen Bindung an diesen einen Gott, Schma Israel.
Ja.
Der eine Gott, der so ein Volk führt und das wirklich eingefäßt wird, wo alle Israeliten dreimal im Jahr zusammenkommen.
Ja, richtig. Bitte kurz. Ja. Was hat mit dem Priester zu tun?
Die Priester ist ja aus der Kammer. Weil diesen Tempel.
Richtig, ja.
Das darf ja nur der eine Tempel sein.
Richtig, ja, ja. Was wieder?
Ja, also
aber bitte kurz, keine langen Vorträge.
Nein,
kurz.
Das goldene Kalb hier oder die goldenen Kälber, die gemacht worden sind, ist ein Symbol für den Rückfall in die vormosesische Zeit in Ägypten.
Ja.
Denn der Sohn der Isis war der Horusknabe und der Horusknabe wurde als auch goldenes Kalb genannt.
Genau, kurz, aber sie hat noch weiter gefragt, Roswitha. Wir sind schon ganz über den Punkt hinaus.
Ja, da
sie fragt,
ja nicht zu Wort.
Ja, nein, aber das, warum sind, dann beantworte kurz, warum sind es zwei Tempel? Es geht im Moment, warum hat Gott etwas gegen Tempel, die in Bethel aufgebaut werden? Kurze Bemerkung, bitte.
Ja, ja. Frage. Wenn
Ja, gut. Nein, keine Frage. Ich habe eine Frage gestellt, bitte, Herr Freund. Wie lautet die Antwort?
Ich frage mich, wie hätte denn es aussehen können, dass Gott gegenwärtig ist im Nordteil seines Volkes?
Gute Frage. Es geht darum, das Reich spaltet sich, Wiebke. Das Reich spaltet sich und Gott hat das natürlich angekündigt, weil die Könige Israels mit diesem Götzendienst ja praktisch anfingen. Und Gott ist empört darüber und lehnt es ab. Wenn Gott, und Thomas Ness hat das eben ausgesprochen, es geht immer um das Credo des Judentums. Das Credo des Judentums heißt Schma Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Gott ist der Einzige und es gibt keinen neben ihm. Wenn das Volk sich spaltet, weil das Volk eben von Gott abhurt und Exzesse betreibt, die eigenmächtig entschieden werden, merkt Gott, dass der Grundgedanke, nämlich die Einheit Gottes, Achdut Gottes, verletzt wird. Das heißt, die Könige, anstatt dass die Könige eben Reue ist, wir müssen das so betrachten, die Geschichte des Nord- und Südreichs ist immer eine Geschichte von Abfall und Rückkehr. Es gibt immer wieder Könige, wenn sie die Geschichte noch ein bisschen im Kopf haben, Könige, die zurückkehren zu Gott und versuchen, diesen Verfall zu korrigieren. Aber sobald einmal eben der Damm, ein Loch in den Damm gerissen wurde, stellen Sie fest, unser Kapitel sagt es ja, Kapitel 16, dass immer mehr Abfall von Gott erfolgt. Und wenn es sogar so weit geht, und jetzt kommt der Punkt, Wiebke, dass die Könige Israels eine eigene Sakralinstitution entscheiden, das Wichtigste, was das Volk ja zusammenhält, dann wird Gott sehr aggressiv, sehr verletzt. Denn dasjenige, was das Volk wirklich im Innersten zusammenhalten soll, ist die Hierokratie, der Dienst an Gott. Und wenn ein König entscheidet, ich möchte einfach in Bethel einen neuen Tempel aufbauen, das gefällt mir, will, dass das Volk zu mir kommt, verletzt das diesen Gedanken der Hierokratie, der das Volk zusammenhält. Und wenn dieser König sagt, ich möchte, weil es mir passt, jede Menge Kälber aufstellen, jede Menge Götzen aufstellen, Priester nach meiner Wahl benennen, nicht nur Priester, die eben Gott bestellt aus dem Volke Levi, sondern wenn Sie den Text lesen, werden Sie feststellen, dass Priester aus allen Stämmen gewählt wurden. Dann zerfällt dieser Gedanke, Thomas hat es ja schon erwähnt, dann zerfällt dieser Gedanke des einheitlichen, von Gott getragenen Gottesdienstes. Und jetzt schon waren zwei Könige und zwei Reiche. Das richtig, aber das hat ja das Volk selbst initiiert. Der König Jeroboam, König Salomo fängt ja mit diesem Verfall an. Er hat es ja verschuldet. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke, den das Judentum, das rabbinische Judentum immer wieder akzentuiert. Wenn du anfängst, dich von Gott zu separieren und Kult betreibst, dann kommt Gott, greift das auf und erweitert es oder verstärkt dich darin, damit du in deiner Sündhaftigkeit einfach zu einem Tiefpunkt kommst und irgendwann die Rückkehr erlebst. Ich wiederhole den Gedanken. Der König Salomo fängt an, von Gott abzufallen und sündigt mit fremden Frauen und mit fremden Kulten, die er einführt. Und Gott ist so verletzt darüber, dass er sagt, weißt du, wenn du damit anfängst, dann nehme ich dir das Reich, das einheitliche Reich weg, weil du ja nicht mehr in dieser Einheitlichkeit lebst. Und das, was wir gestern Abend sagten, dass alles in sich dieses Remediative, dieses Heilende hat, steckt darin. Der Mensch fängt an zu sündigen und Gott lässt ihn diese Sünde immer mehr abgleiten und schaut zu, bis es zu einem gewissen Punkt kommt, an dem Gott eben nicht mehr bereit ist, mitzuwirken. Aber der Verfall fängt durch den Menschen an. König Jeroboam hätte es nicht so weit treiben müssen. Er hätte längst vorher aufhören können. Er hätte erkennen können, dass es eine katastrophale Entgleisung bedeutet, was er da praktiziert. Er hat es nicht eingesehen. Er hat es nicht angesehen und entscheidet sich gegen den unitären, gegen den einheitlichen Willen Gottes, eigene Heiligtümer aufzubauen. Anstatt zu erkennen, dass sein Vorgänger Salomo versagte und anstatt das zu korrigieren, was wir ja vorhin sagten, treibt er es noch weiter. Wenn Sie den Text aufmerksam verfolgt haben, den Thomas vorlas, lesen Sie ja, dass es in jeder Generation umso schlimmer wird. Der eine treibt es noch schlimmer und der führt dann noch mehr Kult ein. Und nachher bringen sie über Menschenopfer. Es wird immer und immer schlimmer. Und dagegen verwahrt sich der Gott Israels, weil er sagt, diese Exzesse sind nicht in meinem Sinn. Und auch die beiden Kultstätten, Wiebke, die Menschen bauen, sind eine Verletzung dieses Einheitsgebotes Gottes. Gott will die Einheit in Jerusalem. Und Gott will ein einheitliches Volk. Und die Menschen verstehen das nicht. Die Menschen denken, wir können uns separieren, wir können uns trennen, wir können das machen, was wir wollen. Und vor allen Dingen eben, wir machen es, wie wir es wollen und nicht wie Gott es will. Und diese Trennung vom göttlichen Willen, diese Selbstverherrlichung, ist der Anfang des Untergangs. Eine Gesellschaft, in der du dich zu Gott machst, in der der König, obwohl Gott ihm im deutschen Umgang sagt, du bist nur ein Angestellter Gottes. Und der König Israels ist immer wieder gehalten, sich an das deuteronomistische Gebot zu halten. Er muss Gott dienen. Und ein König, der das missachtet, ist im Untergang. Der überschreitet Kompetenzen und macht das, was für Gott das Schlimmste ist. Er macht sich zu Gott. Das ist immer etwas, was wir in unseren Gesellschaften kennen. Alle Verbrecher dieser Jahrhunderte haben sich zu Gott gemacht. Und Jeroboam und Omri, den wir kennenlernen, und Ahab, sein Sohn, der Exzess pur ist, damit sogar mit Isabel, haben wir vorhin gehört, von Thomas Ness, einer heidnischen Königin heiratet, ihren Kult nach Jerusalem bringt, nämlich die Astarte, die Pfahlfrau, macht sich zu Gott. Und das ist etwas Grauenvolles, Liebke. Wenn du nicht erkennst, das ist das alte Thema der Bibel, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, wir sind aber nicht Gott. Die Schlange verführt ja den Menschen, indem sie ihm ja ganz am Anfang schon sagt, Eritis Deus omnientis omnum et malum, ihr werdet sein wie Gott, erkennen das Gute und Böse. Und das ist die Urtriebfeder des Menschen. Der Mensch, wenn er Macht in Händen bekommt, neigt dazu, immer wieder und immer wieder und immer wieder die Macht zu missbrauchen. Und die Geschichte der Könige Israels, sei es Nordreich, sei es Südreich, zeigt uns, dass die Könige mit ihrer Macht nicht angemessen umgehen konnten. Ich muss Ihnen keine Beispiele aus unserer heutigen Gesellschaft bringen. Wir machen kein Polizeiseminar, aber jeder kann sich ja seinen Teil dazu denken, Roswitha, wie exzessiv Menschen Macht missbrauchen in unserer Zeit und auch in anderen Zeiten. Aber das ist die Triebfeder, der Urvorgang, der hinter diesen beiden Tempeln steht. Und in diesen Tempeln drücken die beiden Könige, die Könige des Nordreichs, Omri und Zimri und Ahab aus, ich entscheide, wie der absolutistische französische König. Sie kennen ja ein bisschen die Geschichte von Louis XV, Louis XV in Paris, vor dem Untergang der durch die französische Revolution. Das gleiche Spiel in Hellblau. Die Könige Frankreichs sagten, l'état c'est moi, ich entscheide. Ich baue in Versailles ein Königsschloss, ich baue dort ein Königsschloss, ich mache, was ich will. Und das will Gott nicht. Denn Gott sagt, du bist ein König in meinem Namen. Ich habe dich ernannt und ich gebe dir Macht, über mein Volk zu regieren. Aber du hast nicht das Recht, gegen mich das Volk aufzuhetzen und gegen mich das Volk zu pervertieren. Das ist der Anfang des Endes des Dekalogs und der Ethik des Judentums. Frau Mimann.
Darf ich nur was sagen? Man sagt auch, wenn Philosophen das haben gesagt,
Wunderschön, was Sie sagen. Danke, Frau Mimran. Givana?
Ich verstehe jetzt auch immer mehr die Strenge und die harten Worte der Propheten, weil es ist ja sein Volk, das es macht. Wenn es eben ein Volk wäre,
wunderbar,
das überhaupt noch Gott nicht kennt und die Tora nicht haben, also die Propheten nicht, ja gut, von denen kann man es auch nicht erwarten, aber sein Volk hat es gemacht.
Wunderbar.
Sein Volk hat eben es gemacht. Also es geht um sein Volk.
Richtig.
Und das ist ja das Dramatische, gerade sein Volk macht.
Ja.
Da steht dann auch die Strenge und der Härte, mit der Gott in der Tora dann durchgreift. Oder
genau.
Auch die,
ne? Genau. Und Sie behalten bitte nochmal die beiden Sätze von vorhin, Exodus Helene 19,6 und Exodus 25,8. Gott, schreiben Sie bitte auf, auch für dich, Wiebke. Gott hat mit dem jüdischen Volk einen Plan. Zu deiner Frage noch. Gott hat mit dem jüdischen Volk einen Plan, den er mit keinem anderen Volk hat. Gott hat mit uns Juden, steht in der Bibel, das ist nicht meine Überheblichkeit. Gott hat mit uns Juden einen Plan, den er mit keinem anderen Volk auf Erden hat. Steht hochdeutsch und hochhebräisch in der Heiligen Schrift. Und wenn ein König, der von Gottes Gnaden, Wilma Wagner, eingesetzt wird, diese Grundidee der Heiligkeit, Sie notieren bitte am Kadosch auf Hebräisch, das haben wir ja vorhin vorgelesen aus Exodus, wenn ein König diese Grundidee, Hulda, der Heiligkeit des jüdischen Volkes, die Gott mit ihm vorhat, mit Füßen, mit deutschen, hebräischen, chinesischen Füßen tritt, dann ist die Grundidee und der Grundplan, den Gott mit uns Juden vorhat, verletzt. Dann ist die gesamte, wenn Sie so wollen, um es noch schärfer auszudrücken, die gesamte kosmische Ordnung, die über uns Juden in die Welt gebracht wurde, verletzt. Dankeschön, Sivana. Wenn die Könige Israels sagen, wir machen, wie wir es wollen. Wir bauen hier was, wir bauen dort was, wir liegen mit den Frauen im Bett, wir verordnen, dass jeder ein Priester werden darf, nicht nur der Kohen Levi. Verstehen Sie? Wenn Sie einfach eine völlig neue Ordnung einführen, dann wird doch die göttliche Ordnung auf den Kopf gestellt. Konterkariert nennt man das im modernen Deutsch. Sie notieren das bitte. Die göttliche Ordnung, bitte notieren Sie erstmal die Wortmeldung zurückhalten, möchte ich Sie bitten. Jetzt möchte der Chef etwas sagen. Die göttliche Ordnung wird konterkariert wenn ein König, der durchaus Macht in der Hand haben darf, Bruder Freund, einfach sagt, nee, ich bin Gott, ich entscheide, was hier passiert. Heute im Bethel, morgen in Dan, heute nehme ich diese Frau ins Bett, heute führe ich den Chemosh ein, den Milkom, die Astarte, den Baal, den Dagan, ich mache, was ich will. Da kann Gott doch seinen Heilsplan, um einen theologischen Begriff zu benutzen, nicht umsetzen. Das verträgt sich nicht, Silke. Und darum ist Gott so verletzt. Gott ist verletzt, weil Gott mit seinem Volk leidet, wenn Sie es notieren. Wir kommen immer mehr in die Höhe. Gott leidet mit seinem jüdischen Volk, Assie, weil das jüdische Volk nicht erkennt, es ist trunken, es ist besoffen vor Macht und vor Kult und vor Äußerlichkeiten. Das jüdische Volk, insbesondere die Könige Israels, Omri und Achab, das sind die Exzesse, mit denen wir es ja heute zu tun haben werden, Gudrun. Diese Könige sehen nicht, was sie tun. Der Psalmist sagt, sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören nicht. Die sind verblendet, so wie wenn du ein Kind hast, das, von dem du weißt, es rennt in sein Unglück, es rennt in den Bach hinein. Da würde doch jede Mutter sagen, geh nicht dorthin, pack doch das Kind und schütze es davor, in den Bach hineinzufahren oder ins Feuer zu springen, wenn sie ein bisschen Funken im Kopf hat. Wenn du sehenden Kindes siehst, dass dein Kind sich verrennt in den Tod, dann springst du doch hin und schmeißt dich davor. Und so ist Gott, der in der Bibel immer wieder neben seinem Königtum auch Vater und Mutter genannt wird. Gott ist unser Vater, steht in der Bibel mehrfach, und unsere Mutter. Und Gott sieht, wie seine Kinder, die er aus Ägypten herausführte, um sie zu seinem Eigentumsvolk zu machen, einen Irrsinn betreiben, der einfach ekelerregend ist. Ekelerregend. Und das läuft Gottes Plan zuwider. Gott hat mit seinem Volk, das steht mehrfach in der Bibel, mehrfach, einen riesigen Plan vor, der der ganzen Menschheit dienen soll, am Säkular, was wir vorhin hörten, dieses Lieblings- oder auserwählte Volk, hat die Aufgabe, dass wir der Völkerwelt den Monotheismus schenken sollen, bitte. Das ist die Grundidee des Judentums. Die Grundidee des Judentums ist der Monotheismus. Wir haben der Welt, der ganzen Welt, den Ein-Gott-Glauben geschenkt. Ohne uns Juden wäre die Roswitha noch eine Götzenanbeterin durch ihre Vorfahren. Ohne uns wären Sie auch, Herr Freund, ein Götzenanbeter, ein nackter Götzenanbeter. Wir Juden haben der ganzen Welt, allen Baptisten, allen Quäkern, allen, den Glauben an den einen absoluten, transzendenten Gott geschenkt. Und wenn dieser Plan Gottes, ihr Lieben, Gefahr läuft, kaputt gemacht zu werden, Frau von Bühler, dann muss Gott eingreifen, und zwar dann, wenn, ich will es ganz deutlich sagen, wenn die Exzesse am höchsten und am tiefsten sind. Und das ist etwas, was ich Ihnen nochmal sagen möchte. Gott schaut lange Zeit zu, aber irgendwann, wenn das Maß voll ist, interveniert er, weil er spürt aus Liebe zum Volk. Gott ist ja ein langmütiger Gott, steht ja auch in Exodus 34,6. Eine der 13 Eigenschaften Gottes ist die Langmut, Georg Stoll. Gott ist langmütig, geduldig. Aber irgendwann reißt bei jedem der sogenannte Geduldsfaden, auch beim lieben Gott. Und wenn Gott merkt, dass es einfach Exzesse sind, die unerträglich sind für seinen göttlichen Plan mit uns, dann schickt er Elia den Spieler, den wir nachher in 17,1 kennenlernen werden. Bitteschön.
Ja, also das ist ja unbestritten, diese Sünden Jerobeams, aber das ist für mich der zweite Schritt. Deswegen überlege ich gerade, wie hätte denn Jerobeam sich verhalten sollen? Denn die Ordnung nach der Tora war ja unterbrochen.
Ja.
Also die hätten das ja gar nicht wahrnehmen können, dieses dreimal nach Jerusalem und andere Dinge. Also was hätte Jerobeam, der ja die Verheißung tun können, damit es geklappt hat?
Ja, Bruder Freund, das kann ich Ihnen sagen. Er hätte das tun können, was manche Könige im Nordreich und im Südreich auch taten. Wenn Sie die Geschichte der Könige in Ruhe anschauen, und Sie tun das hoffentlich zu Hause, werden Sie merken, es gibt ja Könige, die die Einsicht besaßen, zum Beispiel, wie heißen die beiden großen Reformatorenkönige, die wir gestern einmal erwähnten. Im Südreich gab es zwei große Könige. Wissen Sie, welche ich meine, Bruder Freund? Hiskia und Josia. Hiskia und Josia, haben wir gestern Abend in dem Blatt, das Sie haben wir gestern verlesen, waren zwei Könige, die im Südreich, das ja ebenfalls verdorben war, ohnegleichen, wiewohl es den einheitlichen Tempel in Jerusalem gab. Josia und Hiskia waren zwei Könige im Südreich, die vor Gott auf die Knie gingen, weil sie merkten, so kann es nicht weitergehen. Und die haben alles, können Sie alles in der Bibel nachlesen, bereinigt, zerstört, was früher an Kultstätten in ganz Israel gebaut wurde. Auch im Nordreich gab es hin und wieder mal einen König in der langen Genealogie der Könige Israels, ab Jerobam, die einsichtig wurden und etwas korrigierten, was ihre Väter übel veranstalteten. Und Ihre Frage, guter Freund, was hätte Jerobam tun können? Jerobam hätte sehr wohl den Gott Israels aufsuchen können. Es hat ihm zwar der Priester, der Prophet Achia, einer der Propheten übrigens, vor Elia, Achia heißt der Mann, angekündigt, bald Salomo sündigte, wird das Reich gespalten. Das heißt aber nicht, dass ich nicht die Möglichkeit zu Teshuva habe. Bruder, Freund, kennen Sie den Ausdruck Teshuva? Umkehr, wenn Sie es notieren. Die Teshuva, ich buchstabiere das Hebräisch, wichtige Wort Teshuva. Theodor, Emil, Siegfried, Cäsar, Heinrich, Udo, Werner, Anton. Teshuva ist die Umkehr. Und das Wort Umkehr ist jedem Juden jederzeit gegeben. König Jerobam und die anderen Könige hätten jederzeit erkennen können, natürlich hat uns ein Prophet, in dem Fall Achia, etwas Schlimmes angekündigt, aber die Umkehr ist uns dadurch nicht genommen. Gott hat zwar festgelegt, dekretiert, dass das Reich gespalten werden wird, weil die Einheit ja kaputt war. König Salomo hat die Einheit kaputt gemacht durch seine Schweinereien. Aber Gott sagt, die Umkehr habe ich dir nie abgenommen. Salomo hätte ja auch umkehren können, Georg Stoll. Salomo wollte nicht umkehren, Bruder Freund. Alle Menschen können jederzeit umkehren. Und es gibt ja, wie gesagt, Könige, die das erkennen, wie grauenvoll sie sich vom Willen Gottes entfernen und die Idee des Monotheismus mit Füßen treten. Josia und Hiskia tun das ja, und zwar massiv. Und da kann ich natürlich Ihnen sagen, Bruder Freund, das hätte Jerobam und Achab tut das auch, das werden wir ja auch bis morgen mit erklären. Es gibt kurze Momente, in denen Achab durchaus erkennt, er hat es zu weit getrieben, hat den Bogen überspannt, das tut er. Aber es hätte viel deutlicher werden können. Warum schickt denn Gott diesen Achia? Warum schickt denn Gott immer wieder die Propheten? Die kündigen zwar Hartes an, aber in jeder prophetischen Ankündigung steckt das Element, das Moment der Umkehr in wesensmäßig eingebaut. Jeder Prophet kündigt zwar an, wir werden das ja in den nächsten 2 Jahren intensiv machen, jeder Prophet sagt, das wird passieren, aber immer unter der Voraussetzung, dass ihr keine Buße tut, Teshuva, Metanoia. Wenn die Kinder Israels Buße tun, dann ist Gott bereit, alle Härten, die er ihnen dekretiert hat, zurückzunehmen oder zu korrigieren, wenn sie denn schon eingetreten sind. Aber der Punkt ist, König Jerobam und seine Nachfolger, die Omriden, man spricht von Omrid, weil Omri eine eigene Dynastie aufbaute, dieser besagte Omri, der Garbenbündler, sind überhaupt nicht daran interessiert, im Gegenteil. Die verhärten sich, Bruder, Freund, verstehen Sie? Die Menschen hätten alle Teshuva tun können, jeder hätte umkehren können. Das Reich war zwar zerrissen, wie Sie richtig sagen, aber das heißt nicht, dass es nicht geheimt werden konnte. Es hätte remediert werden können. Es hätte natürlich durch einen Akt der Buße, durch einen Akt der Umkehr zu Gott, hätte alles bereinigt werden können. Und die Propheten sagen immer wieder, kehrt um, immer wieder. Und die Kinder Israels wollen nicht, weil die Könige es ihnen nicht vorleben. Einverstanden, Bruder Freund?
Nicht ganz.
Was fehlt Ihnen noch?
Ja, wenn Sie mal schauen, 1. Könige 11, 37 und 38, da hat der Jerobeam eine positive Verheißung. Ich will ja ein beständiges Haus bauen.
Ja, richtig.
Ja, von Gott. Aber wie hätte er das machen können?
Indem er, gute Frage, aber das habe ich schon impliziert, indem er sich nicht die Kälber baut, indem er nicht in Bethel, und dann, das hat ihm Gott nämlich nicht aufgetragen. Wenn Gott ihm sagt, ich baue dir ein neues Königtum auf, hätte er was tun müssen? Er hätte sagen können, wie Salomo in seinen guten Jahren auch tat, Vater, zeig mir, wie ich nach deinem Willen dieses Reich aufbaue. Das tut er aber nicht. Er baut es nach seinem Willen auf. Gott hat ihm nie aufgetragen, liebe Freunde, Gudrun, bau dir in Bethel und bau dir dann ein König, ein eigenes Heiligtum auf. Er nimmt den Willen Gottes nicht ernst. Gott legt ihm die Karten in die Hand, Gudrun, und sagt ihm, ich gebe dir eine neue Voraussetzung. Anstatt dass er sagt, wie Salomo in seinen guten Jahren, Vater, ich mache das. Vater, dich will ich verherrlichen. Vater, für dich baue ich das auf. Sagt er, ich mache, was ich will. Gott hat ihm nicht aufgetragen, Dan und Bethel so aufzubauen. Das ist seine Egomanie, Bruder Freund.
Ja, das ist ja unbestritten, das ist ja klar.
Ja, was ist für Sie dann noch unklar? Dann ist es doch, denke ich, zwischen uns klar. Er geht über seine Grenzen hinaus und das Lehen, das man ihm in die Hand legt, überspannt er und sagt, ich mache damit, was ich will, nicht was Gott will. Bitte.
Das ist nicht schwer vorstellbar, dass der Jeroboam nach Jerusalem fliegt und dann der andere König sitzt. Ich meine, das ist ja ein Auftrag für die Juden, nach Jerusalem zu gehen.
Ja.
Ja, ein bisschen schwierig.
Moment, sprechen wir das mal. Wiebke, ich verstehe trotzdem. Aber der Punkt ist, wenn Gott noch einmal, das muss vor der Pause ganz klar ausgesprochen werden. Wenn Gott dir sagt, mein Heiligtum ist in Jerusalem, liebe Freunde und Freundinnen des jüdischen Gesprächs in der schwäbischen Toskana, dann hast du nicht zu sagen, nein, ich will das nicht. Auch wenn es schwierig ist, das ist nicht deine Aufgabe. It's not your business. würde man auf Englisch sagen. It's not your business. Du hast nicht das Recht zu sagen, weil das Heiligtum in Jerusalem ist, baue ich mir ein Gegenheiligtum oder ein Konkurrenzheiligtum im Nordreich. Das geht nicht, Wiebke.
Das war doch früher, bevor Jerusalem war auch schon in Shiloh und
na gut, das sind sozusagen die Nebenheiligtümer, die geduldet werden von Gott. Aber du kannst nicht ein zentrales Heiligtum aufbauen, wenn Gott dir sagt, es gibt nur ein Heiligtum in Jerusalem. Das ist genau die Hybris, Moria, die dieser König sich aneignet. Wenn Gott sagt, du hast ein Königtum in deinem Land, im Nordreich, und dieser Mann baut ja, wir haben ja vorhin gesagt, dieser Omri baut eine neue Hauptstadt auf in Schomron, darf er ja alles machen, ist ja alles noch in Ordnung. Dieser Mann baut ja eine Hauptstadt auf, erobert, haben wir ja vorhin gelernt. Das ist die Entstehung übrigens für Samaria, was die Samaria auf Deutsch nennen. Hat dieser Omri angelegt. Omri baut ein Reich, ein neues Reich auf, darf er ja, das ist ja alles in Ordnung. Aber wenn er sich in Gottes Interne einmischt, wird Gott empfindlich. Du hast kein Recht, eine eigene Kultstätte Helene in Nordreich aufzubauen. Bloß weil die Menschen unten nach Jerusalem pilgern, darf er kein Konkurrenzheiligtum aufbauen. Ich hoffe, dass Sie das spüren, ihr Wiebke. Das kann ein König nicht machen. Das denkt man, wenn du in deiner Firma bist mit deinen Onkels und Tanten dort, kannst auch nicht sagen, ich bin heute die Königin der Prüfer. Du hast auch deine Vorschrift und kannst nicht sagen, ich bin die Wiebke Noah Spiegel, ich mache jetzt, was ich will in meiner Firma. Ich entscheide das. Bitte? Ja, aber Wiebke, versteh doch bitte den Punkt, er ist Gott untergeordnet. Habe ich das jetzt nicht hochdeutsch 10-mal erklärt? Er ist Gott untergeordnet. Er kann nicht machen, was er will. Er kriegt zwar ein eigenes Reich, indem er als König walten darf und indem er auch Steuern einnehmen darf und indem er sich einen Palast bauen darf. Aber er kann nicht sagen, das Empfindlichste des jüdischen Volkes heble ich aus und ich will meinen privaten Tempel oben im Nordreich haben. Ich denke, mit gesundem Menschenverstand ist das doch klar. Das geht nicht. Du darfst innerhalb deiner Kompetenzen bleiben, aber wenn Gott sagt, ich möchte den Tempel in Jerusalem haben, hast du dafür zu sorgen, dass deine Leute sehr wohl nach Jerusalem gehen und dort pilgern. Das ist der Wille Gottes. Anders bist du nicht im Willen Gottes, Marit.
Ich sehe da kein Problem drin, warum sollen die Menschen aus dem Nordreich nicht nach Jerusalem pilgern? Es ist vielleicht schwerlicher, also
so ist es.
Können kann man, wenn man
will. Aber selbstverständlich.
Ja, naja, gut, so einfach wäre es dann auch nicht gewesen aus der Sicht von Jeroboam. Wenn ich ein Königreich bin und ich der König und auch Repräsentant Gottes bin, wie wir ja gesagt haben, dann kann ich ja nicht einfach sagen, meine Leute gehen dann runter, da geht Wirtschaftlichkeit was runter, da gehen Steuern und Opfergaben. Ich brauche schon mal aus der Sicht des Jeroboams.
Ja, aber das ist eben.
Aber es ist nicht Sicht Gottes.
Es ist nicht Sicht Gottes. Genau an diesem Punkt möchte ich doch mal bitte betonen, es geht nicht darum, dass ich als König im Nordreich, ganz wichtig, der Omri und Achab, sein Sohn, übrigens Achab schreiben sie auch, aber ist auch ein interessanter Name gerade vor der Pause, Achab heißt, mein Bruder ist der Vater, der hat auch einen interessanten Namen, Vaterbruder, wenn Sie das gerade notieren, Ach heißt im Hebräischen, das heißt die Hulda, Bruder und Ab ist der Vater, wie Avinu, kennen Sie ja, Ab, der Vater, Avinu. Achab heißt der Bruder, der Vaterbruder, hat einen interessanten Namen, über den im Rabbinischen lang spekuliert wird, wieso ein Mann, der so einen schönen Namen hat, Gott ist mein Bruder oder der Vater ist mein Bruder. Wie kann ein Mensch, der so einen schönen Namen hat, darüber wird ganz lang diskutiert, keiner weiß es wirklich, weil wir es ja nicht überliefert haben, wie kann ein Mann, der Gott als seinen Vater bezeichnet, Achab, Achab, wie kann ein Mann Gott so verletzen und so entehren wie König Achab? Und das ist immer wieder nochmal der Satz, ich möchte ihn betonen, Hulda, die Ambivalenz der Könige im Norden wie im Süden. Sie sind nicht bereit, ihren Willen zu akzeptieren, Wiebke. Und wenn Gott dir sagt nochmal, das Königtum ist dir gegeben, Jeroboam, Bruder, Freund, aber das Heiligtum ist dir nicht gegeben, wenn Sie das notieren. Das Königtum ist dir gegeben, Helene Köhn, aber das Heiligtum steht in Jerusalem, denn von Jerusalem geht die Lehre aus und das Wort Gottes von Zion. Dann hat der König Israels, wenn er die schönsten blauen Augen oder die schönsten grünen Augen der Welt hat, nicht das Recht zu sagen, ich möchte das oben machen. Ich möchte, dass die Leute in mein Reich pilgern. Das geht nicht. Du hast Gott nicht zu ersetzen. Und wenn Gott seinen Willen kundgetan hat, immer wieder, von Jerusalem geht die Lehre aus und nicht von Samaria, dann musst du dich diesem Willen Gottes bitte fügen. Und wenn du das nicht tust, weil dein verrücktes Ego durchdreht, dann bist du ein Sünder in den Augen Gottes. Und deutscher Punkt. Das ist die Bibel, bitte. Sivan.
Gottes Wille war bekannt. Also es war wenn es unklare oder Interpretationsraum noch da gewesen wäre, dann kann man sagen, okay, dann bauen wir da noch was, aber er war ja klar. Das, glaube ich, ist so. Der war klar.
Also wunderbar.
Keiner kann sagen, ich habe es nicht gewusst.
Wunderbar, Shibana. Wunderbar. Giovanna, darum bitte ich Sie auch in der Pause, meine Unterlagen, die ich Ihnen liebevollst vorbereitet habe, zu schauen. Gott sagt immer wieder, du bist mein Volk und du sollst keine anderen Götter anbeten. Und auch nicht, weil wenn du einen eigenen Tempel in Bethel aufbaust, denn das ist der Anfang vom Ende. Und wie die Giovanna, die wunderbare Giovanna sagt, der Wille Gottes liegt dem Volk seit Moses schriftlich vor. Und der König hat diese Rolle der Bibel vorzulesen, steht auch in Deuteronomium 17, habe ich ihn abgelichtet. Der König tritt mit Füßen auf diese Spielregeln. Das ist so, als wenn Sie in einer Firma wären und Sie sagen, ich scheiße auf die Regeln, ich mache, was ich will. Und wenn ich hier in König in Löwenstein sage, ich stelle das Haus auf den Kopf, ich passe mich an keine Ordnung an, ich baue hier meine eigene Akademie auf, das geht nicht. Ich bin hier ein Referent des Hauses, ein sehr angesehener Referent seit 10 Jahren, aber ich kann hier nicht innerhalb meines Saals sagen, ich baue hier meine Akademie auf und habe hier meine eigenen Sekretärinnen und meine eigenen Sekretären. Ich bin hier ein Mitarbeiter, ein Referent des Hauses, aber ich kann nicht meine Akademie hier aufbauen, bitte, Wiebke und die anderen. Das geht nicht, auch wenn es mir Spaß machen würde.
Ich kann es einfach nicht verstehen, wenn Sie sagen, wenn Gott sagt, ich will bei Ihnen wohnen, nicht ich will im Haus, ja, wohnen, ich will bei Ihnen wohnen. Ja. Und mir kommt es gar nicht auf das Haus an. Ja, also das haben wir ja gelernt, das war ja der Ausgangspunkt jetzt von der ganzen Diskussion.
Ja.
Und da liegt halt mein Problem, wieso kann dann der Gott, ist ihm dann dieser eine Platz so wichtig in Jerusalem? Ist er eigentlich der Herr, dieser, verstehst
du? Ja.
Ja, dann hat es vielleicht, weil ihm das Haus nicht wichtig ist,
richtig,
muss jetzt das Nordreich ohne Jerusalem seinen Weg finden, Gott zu ehren ohne Heiligtum.
Ja.
Ich meine, als die Diaspora anfing, wurde ja auch ohne Heiligtum,
richtig,
Gott verehrt.
Ja.
Und man wusste, dass man ein portables Heiligtum,
ja,
quasi in der Tora und in seinem Glauben und in den Gebeten hat.
Ja.
Gerade auch nach der Vertreibung aus dem Römischen Reich ist ja nirgends wieder in der ganzen Welt irgendwo mal ein Tempel aufgebaut worden für Juden, sondern man wusste, es gibt nur einen Ort, Jerusalem.
Richtig.
Und das ist für das Nordreich genauso.
Ja.
Es gibt Mittel und Wege, eben weil Gott nicht an das Haus gebunden ist.
Genau.
Genau aus dem Grund, dass ein weiteres Haus nicht gebaut werden muss. Wenn das nicht verfügbar ist, dann kann ich Gott anders begegnen, weil Gott in meiner Mitte wohnt. Eigentlich eine super Gelegenheit für das Nordreich.
Genau. Sehr schön.
Gott wohnt unter uns, wir bedürfen dieses Hauses gar nicht. Hätten Sie schon früher nach oben bauen sollen?
Ja. 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 Und vor allen Dingen zusätzlich, Wiebke, ja, zusätzlich bitte, zusätzlich zu dem, das steckt ja in deiner Frage drin, wenn es nämlich nur ein Heiligtum geben soll, warum baust du dann 10.000? Wenn Gott ja gerade in mir, in meinem Herzen einziehen will, dann brauche ich doch diese vielen Häuser nicht.
Anscheinend war den Menschen früher das Opfer.
Natürlich, aber nochmal der entscheidende Punkt neben, was Deborah richtig sagt, nochmal der Punkt, Jakob, ist, du setzt dich über den Willen Gottes, das ist der entscheidende Punkt. Du kannst ja nicht zulassen, Wiebke und die anderen bitte, auch natürlich an alle gerichtet, du kannst ja nicht Gottes Nähe wirklich zulassen, wenn du seinen Willen missbrauchst. Verstehst du? Ich gebe dir ein Beispiel aus deinem Privatleben. Wenn du Markus, deinen Mann, den ich ja auch kenne und schätze, wirklich ernst nimmst und Markus sagt dir, ich möchte, dass du das für mich regelst oder ich möchte, dass wir das bei uns bauen. Und ich habe darin mir eine Idee, einen Plan ausgedacht. Und du sagst, du Markus, sei mal nicht böse, aber ich habe mir was anderes ausgedacht. Ich mache jetzt das, was ich will. Ich baue für mich und unsere Tochter noch ein kleines Wochenhäuschen am Starnberger See. Weißt du, du verletzt ihn damit. Da kannst du ja gar nicht zulassen, dass du ihn liebst oder er dich liebt. Gott liebt sein Volk. Und wenn Gott entschieden hat, ich möchte ein Heiligtum haben, das rein symbolischer Natur ist, und über dieses Heiligtum manifestiere ich mich im ganzen Volk, wenn du diesen Willen deines Markus oder deines Gottes nicht ernst nimmst, wie kannst du dann zulassen, dass Gott in dir wohnt? Du nimmst ihn doch gar nicht ernst, Liebke. Du missachtest den Willen desjenigen, von dem du glaubst, dass du ihn liebst. Du trittst ihn mit Füßen. Du kannst doch keine Liebe zulassen. Wenn Markus dir sagt, ich möchte ein Wochenendhäuschen nur hier in der Schwäbischen Toskana haben. Und du sagst, nee, ich möchte am Starnberger See und in Paris und in New York und in Florida auch was haben. Ich habe Lust dazu. Weil ich dann das Gefühl habe, dass Gott überall ist. Du nimmst Markus nicht ernst damit. Und du verletzt ihn. Und du lässt nicht zu, dass eine Liebe zwischen dir und Markus entsteht, weil du seinen Willen, seinen von ihm ausgesprochenen Willen, mit Füßen trittst. Und wenn der Gott Israel sagt, der dich aus Ägypten befreit hat, ich möchte nur in meiner heiligen Stadt, weil diese Stadt eine besondere Heiligkeit hat. Jerusalem hat eine Heiligkeit, die Bethel eben nicht hat, liebe Freunde und Freundinnen. Jerusalem, sagt der Talmud, hat eine Heiligkeit, die kein anderer Ort in der Welt hat. Und wenn König Jeroboam sagt, mir passt Bethel, ich habe das Gefühl, dort könnte es schön werden, dann verletzt er diese Heiligkeitsvorstellung und lässt nicht zu, dass Gott in ihrer Mitte wohnt. Das geht ja gar nicht. Wenn du dich zu Gott machst und nicht verstehst und eine Demut hast, Christel Lanzenberger, dass Gott weiß, was er dir sagt und dass nur in Jerusalem ein Heiligtum angemessen ist, ob der Heiligkeit dieses Ortes, und von dieser Heiligkeit zieht ja alles aus in die Welt. Wenn du darauf mit Füßen rumtrampelst und sagst, ich weiß besser, was für die Welt ist, dann lässt du diese Idee des Judentums, dass Gott in dir wohnen will und deine Nähe erleben will und sich dir schenken will, nicht zu. Weil du alles ausblendest, außer dein Ego. Dein Ego ist wichtiger als alles andere. Und da kann eine Gemeinschaft mit Gott nicht entstehen, Bibel.
Bitte. Senke.
Ach, noch ganz kurz. Nur noch kurz. Ach so, ganz kurz, Frau Graf.
Jürgen, ich habe noch eine Frage. Hatte der König die Pflicht, die Tora?
Einmal im Jahr steht in ihrem Text abgedruckt, musste der König die Tora vorlesen.
Also hat er ja wieder die Gottes.
Das haben wir gesagt. Hat Frau Roswitha Mücksch oder du hast es gesagt, die Shimana. Nein, für das Volk, für das ganze Volk. Ja, die Tora musste jedes Jahr, steht in den Unterlagen, die ich Ihnen abgelichtet habe, die Tora vorlesen. Da steht drin, dass der König den Willen Gottes akzeptieren muss, sonst kann sich der Wille Gottes im Volk nicht bemerkbar machen. Deborah hat das ja dann wunderschön weiter ausgeführt. Du kannst nicht 1000 Heiligtümer bauen, wenn Gott sagt, ich will ein einziges maximal, weil ich im Volk Präsenz haben will. Und wenn Gott entscheidet, dass diese Präsenz nur über Jerusalem geht, kannst du nicht sagen, ich weiß es besser als Gott. Das ist so, wie wenn du zum Frauenarzt gehst, Margit, oder zum Hautarzt, und der sagt, Frau Reichner, wir müssen das und das tun. Und du sagst, der Doktor, nein, ich möchte das und das tun. Ich nehme nicht die Salbe, die sie mir sagen, ich nehme Salbe Rumpelstilzchen. Da kann dir der Arzt sagen, dann lecken sie mich doch, dann gehen sie doch zu, machen doch gleich, was sie wollen. Wie geht denn das? Wenn du zum Frauenarzt gehst und er sagt, ich möchte jetzt bei Ihnen das und das tun, kannst du dem Arzt nicht sagen, Herr Doktor, ich mache es, wie ich es will. Ich fasse mich an oder ich nehme die Salbe.
Ich kann schon, nur um dieses Ratsam.
Bitte?
Ich kann schon, aber
ist das ratsam? Ist das ratsam? Schadest du dir oder nützt du dir? Und Gott ist unser Arzt, steht auch in der Bibel. Schadest du dir oder nützt du dir? Wenn du sagst, Herr Doktor, ich mache es gerade, wie es mir passt. Wer wollte noch was sagen, bitte? Hulda wollte was sagen. Nein, die Waltraud war lange. Waltraud.
Für mich liegt das Problem schon viel weiter vorne. Hashem wollte ja gar nicht, dass das Volk einen König hat. Er wollte selber der König sein. Und er sagt dann zusammen, nicht dich haben sie verworfen, mich haben sie verworfen, dass ich nicht selber König oder
so sein
soll. Und eigentlich, und er sagt aber, gib ihnen den König, gib ihnen den Willen, aber verwarnen sie ernstlich. Also er hat gesehen, dass dieses König haben eine Menge an Problemen
nach. Wunderbar. Dankeschön, Thomas Hess.
Ja, Jerusalem, der Tempel, das ist wie das Herz. Wenn wir in einem Körper zwei Herzen haben, die unabhängig voneinander arbeiten,
Wiebke, für dich.
Das ist der Tod.
Genau.
Oder wenn linke und rechte Kammer im Herzen sich sozusagen autonom verhalten,
wunderbar,
nicht operieren, sofort tot.
Wunderbar. Dankeschön. Ganz kurz, wer wollte Frau Mimran? Oder ist das geklärt? Okay, Viertelstunde, nee, das ist sogar länger, bis 11:15, halbe Stunde Pause. Ja.